Meiner Sicht kannst du gar nicht komplett frei sein, wenn du nicht zumindest ausreichend Geld hast, um deinen Träumen nachzugehen. Es mag vielleicht irgendwelche Shaolin-Monks geben, die die ewige Erleuchtung gefunden haben, aber ich glaube, selbst von denen sind ziemlich viele sehr unzufrieden.
Meinen heutigen Gast kennt ihr vielleicht von TikTok oder aus den sozialen Medien. Er ist der Finanzhacker und hat diverse gute Tipps für, was man mit seinem Geld machen sollte oder nicht machen sollte. Wir sind thematisch etwas abgedriftet und haben über alles Mögliche gesprochen.
Du hast ja als kleiner Junge oder Jugendlicher diesen Traum, das unbedingt zu schaffen. Sehr viel Trauer, sehr viel Wut.
Weil du erfolgreich sein wolltest oder den Traum von anderen bestätigen wolltest. Ich will mal einen roten Ferrari haben. Dass andere denken, dass ich erfolgreich bin, dann arbeite ich halt eben Überstunden oder gehe klauen im schlimmsten Sinne. Das ist ja kein Erfolg. Trotzdem oder vielleicht sogar deswegen ist es eine sehr spannende Unterhaltung geworden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Ungeskriptet mit Luca Rolle, dem Finanzhacker. Wenn ich dich auf deinem Insta und TikTok angucke, bist du gefühlt ganz anders als in der Realität.
Erzähl mal, wieso.
Was glaubst du, warum ich das so wahrnehme?
Also, ich glaube, das hat vielleicht schon mal grundsätzlich was mit dem Bild zu tun, welches man von so klassischen Finanzdudes hat. Mhm. Denkt man vielleicht so an den klassischen BWL-Justus. Ja, Hemd, vielleicht ein Pulli drüber und jetzt nicht vielleicht jemanden wie mich, der rasierte Haare, gerne mal ein Oversized-Hoodie anhat und Co. Ja, das ist so das, was ich zumindest am häufigsten höre.
Du bist sozusagen das Gegenteil von BWL-Justus.
Wenn man so will, ja.
Wie bist du zu deinem Thema gekommen, was ja eigentlich ein total trockenes, langweiliges Thema ist? Ja. Deswegen machen es die ganzen BWL-Justusse. Ja. Und jetzt sagst du, ich bin eigentlich irgendwie ein cooler Typ und mache aber ein langweiliges Thema. Ein langweiliges, Anführungsstrichen.
Also wie ich generell zu Finanzen gekommen bin. Ich glaube, das ist gar kein so unüblicher Weg. Also ich habe mich, weiß nicht, mit 17, 18 das erste Mal so für Persönlichkeitsentwicklung interessiert und habe dann das erste Buch in dem Bereich war The Secret von Rhonda Byrne, also Gesetz der Anziehung, hast du bestimmt schon mal von gehört.
Ja, habe ich auch schon mal versucht zu lesen, aber fand ich so schrecklich, weil es sich 100 Millionen Mal wiederholt hat und das hat mir jemand empfohlen. Ja. Und mein Leben ist danach nicht mehr das gleiche gewesen, aber wollte ich nicht.
Alles gut. Naja, damals hatte das tatsächlich einen großen Impact auf mich, weil ich da das Gefühl hatte, nach so einer etwas schwereren Phase, dass ich zumindest mein Schicksal in der Hand habe. Und wie das dann halt in so Büchern ist, in so Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, da kommt dann irgendwann auch mal zwangsläufig ein Kapitel über Geld, über Finanzen. Und das hat mich dann irgendwie gepackt, weil dann ist man dieses Rabbit Hole irgendwie eingetaucht und dann kam, okay, irgendwo gehört es ja schon dazu, wenn du erfolgreich werden willst, dass du auch zumindest finanziell erfolgreich bist. Das mag natürlich jeder für sich selber bestimmen, wie das aussieht, aber ich habe für mich gesagt, hey, ich möchte mehr aus meinem Geld machen, weil die gesetzliche Rente ist salopp gesagt am Arsch.
Moin. Du hast gesagt, ich bin zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen.
Ja.
Und dann hast du gesagt, wenn man erfolgreich sein will. Mhm. Persönlichkeitsentwicklung und erfolgreich sein sind ja nicht unbedingt das Gleiche. Aber für dich, du hast es jetzt so benutzt, als wäre es das Gleiche. Ist quasi die Persönlichkeitsentwicklung für dich der Weg zum Erfolg?
Ja, schon, oder? Also wenn du, ich sag mal, keiner startet ja als Meister in irgendetwas. Und Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein total breit gefächertes Thema. Auch da hat ja jeder seine verschiedenen Bereiche. Und ich würde schon sagen, dass wenn du dir bestimmte Ziele im Leben steckst, sei es jetzt finanzielle, es kann aber auch zum Beispiel familiäre oder partnerschaftliche Ziele sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht weiß, wie ich mit Frauen reden kann, dann muss ich auch an mir arbeiten. Ich muss vielleicht ein bisschen an meinem Aussehen arbeiten, gehe ins Gym, mach mich fit, achte darauf, dass ich hygienisch aussehe.
Hygienisch.
Ja,
ein geiler Typ, der ist voll hygienisch. Der
genau.
Stinkt nicht.
Aber auch so Sachen wie rede ich denn? Also arbeite ich an meiner Rhetorik, an meinem Approach, wie ich Frauen anspreche. Und da führt dann Persönlichkeitsentwicklung zwangsläufig auch zum Erfolg. So habe ich das gemeint.
Welche Erfahrung hast du mit Flirt-Persönlichkeitsentwicklung?
Du gar nicht.
Das klingt total, als hättest du da viele, viele Stunden des Lebens rein investiert.
Nein, überhaupt nicht. Also was ich schon immer gut konnte, würde ich von mir aus sagen, ist Menschen zu lesen, Menschen zu analysieren. Aber jetzt in Bezug auf Frauen gar nicht. Also ich habe seit 8 Jahren die gleiche Partnerin. Von daher.
Wie alt bist du?
25. 25.
25. Das heißt, seit damals, du hast gesagt 17, 18, hast 17, 18, du The Secret gefunden. Ja. Da hast du dann auch deine heutige Partnerin gefunden. Ja. Und den Weg zur Persönlichkeitsentwicklung. Das sind ja viele maßgebende Dinge, die da mit 17, 18 passiert sind.
Ja, schon, ja. Relativ früh.
Wieso hast du damals dieses The Secret Buch in die Hand genommen?
Lustigerweise wegen Conor McGregor.
Wegen Conor McGregor?
Ja. Ich habe immer Hochfußball gespielt, bis zu B-Junioren Bundesliga und parallel Kampfsport gemacht.
Mhm.
Angefangen mit 12 mit Kickboxen und dann später in Richtung auch BJJ, Bodenkampf, Grappling und so weiter. Und so 2015, 2016 war McGregor Prime, also mit dem Kampf gegen Chad Mendes, gegen Jose Aldo. Und da hat er Jose Aldo, den damals amtierenden Federgewichtschampion, innerhalb von 12 Sekunden mit einem Schlag K.O. gehauen. Und es gibt so eine Szene, ich weiß nicht, wie deep du im MMA-Bereich drin bist.
Nicht so deep, wie ich sollte.
Okay, schade.
Deswegen hau raus.
Es gibt eine Szene im Locker-Room, wo McGregor vor dem Kampf einen ganz bestimmten Schlag übt. Also genau den Punch, mit dem er dann Jose Aldo K.O. geschlagen hat. Und er sagt auch im Vorhinein, das wird der Punch sein.
Mhm.
Und dann auf der Post-Press-Conference wurde dann halt gefragt, ja, wie machst du das, dass du immer wieder deine Kämpfe vorhersagst? Und dann sagt er, ich sehe diese Dinge, ich visualisiere diese Dinge. Und das ist das Gesetz der Anziehung. Und dann hat es bei mir so auf einmal Klick gemacht im Kopf. Ich so, McGregor hat gesagt, Gesetz der Anziehung, musst du dich mal schlau machen. Weil ich war halt damals diehard McGregor-Fan und hab halt MMA gemacht. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, das Buch zu kaufen, weil mich die Person McGregor so fasziniert hat, dass ich dachte, ey, das macht Sinn.
Ist ja verrückt, dass du, ich meine, so einen brutalen Sport, der eigentlich überhaupt nichts mit Persönlichkeitsentwicklung auf den ersten Blick zu tun hat, ich verstehe, dass das eine ganze Menge miteinander zu tun hat, dass das der Weg ist in so eine, ich nenne es mal so ein bisschen Spiri-Literatur, mhm. weil The Secret ist ja, glaube ich, sinngemäß, du kannst alles schaffen, du musst dem Universum das nur oft genug sagen, dass du das willst und dann chillst du dein Leben sinngemäß und dann passiert dir das.
Ja.
Aber bei McGregor ist ja, der trainiert halt schweinehart, ist ultra talentiert und ist halt ein fucking Beast.
Ja.
Und hat das dann visualisiert. Und ich finde, dass viele Menschen machen nur die Visualisierung und machen die Arbeit nicht. Aber anderes Thema. Und dann bist du quasi in das Rabbit Hole der Persönlichkeitsentwicklung reingehüpft, reingefallen, hast dich reingenördet und hast dann, war das Zufall, dass du dann deine heutige Partnerin kennengelernt hast?
Also ich habe es jetzt nicht visualisiert, wenn du das meinst, aber es war über eine Freundin. Das war ist immer noch die beste Freundin. Also, ich war damals mit der besten Freundin von meiner Partnerin in der Klasse, so rum.
Na krass.
Ja.
Okay, das war also jetzt nicht das Universum, sondern ein ganz normaler Weg. Das war jetzt nicht The Secret, das Buch aufgemacht, das Buch zugemacht, nochmal drei Flirt-Bücher gelesen.
Das ist auch ganz wichtig, was du eben gesagt hast. Vielleicht sollten wir trotzdem schon nochmal darauf eingehen. Das denken halt tatsächlich viele, dass Hauptsache du hast positive Gedanken und alles fällt dir in den Schoß und irgendjemand klopft dir irgendwann an die Tür und sagt, hier ist 1 Million Euro, mach mal was Geiles da draus oder. Aber das stimmt natürlich nicht. Also du musst natürlich extrem hart auch arbeiten, um erfolgreich zu sein. Aber es ist zumindest mal die richtige Richtung, die du dann gehst, weil du kannst noch so hart arbeiten, wenn du immer negativ denkst, kommst du vermutlich auch zu nichts. Das ist so mein Ansatz.
Ich habe mittlerweile mehrere Unternehmen gegründet. Manche sind dabei sogar erfolgreich geworden. Aber ich habe einen Fehler gemacht, der immer wieder gemacht wird und vor dem ich dich bewahren möchte. Nämlich zu denken, wenn du dich das erste Mal selbstständig machst, dann mach auf jeden Fall was, was noch niemand gemacht hat. Wenn du dich selbstständig machst, ist das wahnsinnig kompliziert. Es gibt 1000 Dinge, an denen dein Unternehmen scheitern kann. Und wenn du noch nicht mal weißt, ob das Geschäftsmodell funktioniert, dann weißt du nicht, liegt es an dir, liegt es an deinem Verkauf, liegt es an deiner Strategie, liegt es an einem Kunden. Erstmal empfehle ich dir, dich selbstständig zu machen mit einem etablierten Produkt oder Geschäftsmodell, idealerweise mit fachkundiger Betreuung. Und deswegen empfehle ich dir die Kurse von business.de, wo du kompetent lernen kannst, wie du dich schnell und erfolgreich selbstständig machst, zum Beispiel als Werbetexter oder mit einer sehr guten Website-Agentur. Denn so lernst du die Skills, die in deinem Unternehmerleben notwendig sind und kannst an einem etablierten Geschäftsmodell bauen. Das kannst du natürlich leicht an dich und deine Person anpassen. Aber wenn du weißt, dass ein bestimmtes Geschäftsmodell funktioniert und was du dafür tun musst, damit es erfolgreich wärst, dann kannst du praktisch lernen, wie Unternehmertum funktioniert. Daher empfehle ich dir die Kurse von business.de, weil du da sehr schnell Wissen aufbauen kannst, wie du dich konkret und erfolgreich selbstständig machen kannst. Ja, ich finde tatsächlich, Kampfsport ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie Visualisierung nicht ausreicht, weil du sehr direktes Feedback bekommst. Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel reden, keine Ahnung, bist Speaker, du kannst dich auf jede Bühne stellen, wo man dich hinlässt und dein Senf von dir geben und denken, ich bin der absolut Geilste, ich bin der Geilste, bin der Geilste. Aber wenn du in dem Ring stehst und denkst, ich bin der Geilste, kriegst du einfach auf die Fresse. Und das kannst du nicht ignorieren, dass du nicht der Geilste bist.
Das stimmt.
Und deswegen glaube ich, dass du die ganze Kampfsport-Bubble, die ist relativ wenig auf Visualisieren, sondern sehr viel auf Trainieren. Und überall, wo das Feedback nicht so direkt ist, und wahrscheinlich gibt es nirgendwo so direktes Feedback wie da, da ist man viel auf, du musst nur dran glauben, du musst dran glauben.
Gerade in der Coaching-Szene, würde ich sagen, ist das sehr weit verbreitet.
Bist du in der Coaching-Szene da in der Bubble drin?
Mehr oder weniger. Also ich kenne, glaube ich, schon so die meisten Coaches, ja. Kommt drauf an, worauf du hinaus willst.
Auf gar nichts, weil du hast die Coaching-Bubble angefangen.
Achso, nee. Also ich kenne die schon, ja.
Du kennst die von Internet oder du kennst die von Real Life?
Eher vom Internet. Also ich bin jetzt eher, also jetzt im Real Life eher in der Finanzbubble logischerweise, durch meinen eigenen Content, aber ja, durchs Internet und so, diese ganzen, also ohne die jetzt in einen Topf zu werfen, aber ob es jetzt Baulig ist oder halt auf der anderen Seite ein KS oder wie noch immer, klar.
Und dann war es jetzt der 17, 18-jährige Luca, geht ins Gym, verhaut da die Leute, wird ein bisschen verhauen, liest dann The Secret wegen Conor McGregor und jetzt mal Zeitsprung, ist heute Finanzinfluencer. Mhm. Wie ist das gekommen?
Ich hatte tatsächlich damals eigentlich die Ambition, auch Kampfsport weiter zu betreiben, auch professioneller, aber dann hatte ich eine OP, Nasenscheidewandkrümmung und war dann noch 6 Wochen auf Malta. Mein Auslandspraktikum.
Nasenscheidewandkrümmung wegen Verletzung im Kampf oder wegen
Genetik? Das ist Genetik, also hatte ich schon immer. Und dann war ich raus, hatte dann zusätzlich noch ein Auslandspraktikum in Malta damals. Mhm. Plus damals meine Partnerin kennengelernt und dann ist das, ja, ich sag mal, im Sande verlaufen.
Wie kann denn eine Profikarriere im Kampfsport im Sande verlaufen?
Ich glaube, das hat viel noch mit meiner Kindheit zu tun. Also ich habe angefangen mit Fußball, auch Hochfußball zu spielen, so ab 9. Damals in der Jugend von Bayer Leverkusen, von FC Köln und so. Und damals ist eigentlich meine ganze Jugend, wenn man so will, an mir vorbeigezogen. Also es gab 4 bis 5 Mal die Woche Training plus am Wochenende halt Spiel oder Turnier. Und da wurde halt sehr viel mit Zwang gearbeitet. Das heißt, als Kind hast du natürlich auch nicht immer Lust, zum Sport zu gehen oder zum Training zu gehen. Du willst auch mal vielleicht, weiß ich nicht, Fernsehen gucken oder mit deinen Freunden draußen spielen gehen. Aber durch diese Ernsthaftigkeit, die in diesen Nachwuchsleistungszentren, wie zum Beispiel jetzt bei Bayer oder FC, durch diesen Druck, der da vorherrscht, macht das, glaube ich, was in der Psyche. Und das hat dann irgendwann, glaube ich, dafür gesorgt, dass ich später mit 17, 18 einfach den Sport nicht mehr so verfolgt habe. Ich habe dann auch gemerkt für mich, dass ich das erste Mal so das Gefühl von Freiheit hatte. Also ich habe mich dann mal gut gefühlt, wenn ich gesagt habe, hey, ich muss doch gar nicht mehr zum Sport gehen. Ich muss das ja gar nicht mehr machen, mich quälen und mich dazu zwingen. Und dann hat das so eine Eigendynamik entwickelt. Und ich glaube, dann habe ich irgendwo das probiert nachzuholen, was ich eigentlich die letzten 10 Jahre meiner Kindheit nicht hatte. Und zwar frei zu entscheiden.
Ab wann warst du in diesem Leistungsnachwuchszentrum?
Ab 9.
Oh krass.
Ja.
Also schon sehr, 9 ist ungefähr 3. Klasse, ne?
Mhm, ja.
Du bist ein kleiner Junge, du warst wirklich ein kleiner Junge. Und du hast aber davor schon halt Fußball gespielt vermutlich.
Genau, ja.
Aus Spaß und ab 9 wurde dann aus dem Spaß so ein bisschen ernst.
Genau, richtig.
Und wenn du sagst, da war so Druck, von wem kam der Druck?
Einerseits von Trainern, aber auch von der eigenen Familie. Ja, also mein Vater hat selber viel Fußball gespielt, auch gut Fußball gespielt und das ist tatsächlich ein Phänomen, was bei vielen fußballspielenden Kindern, die jetzt in diesen Vereinen spielen, glaube ich, passiert, dass halt sehr, sehr viel Druck auch von der Familie gemacht wird, weil es ist auch irgendwo verständlich, die Eltern sehen natürlich unfassbar viel Potenzial in dir, haben vielleicht selber irgendwo auch die Hoffnung, dass du es mal zum Profi schaffst als Beispiel und projizieren dann diesen Druck auf das Kind, was aber aus meiner Sicht einer der schädlichsten Dinge ist, die du machen kannst. Gerade in dem Alter mit 9 oder 10, da hast du eigentlich nur eins im Kopf. Du willst mit Spaß Fußball spielen. Du willst mit deinen Freunden Spaß haben. Und das unterscheidet, wenn wir jetzt so ein bisschen auch in dieses Fußballthema noch mehr einsteigen, das unterscheidet auch aus meiner Sicht den deutschen Fußball mit dem internationalen Fußball, mit dem spanischen Fußball, mit dem italienischen Fußball. Das ist auch der Grund, warum wir heute so händeringend in der Nationalmannschaft nach Spielmachern suchen. In den deutschen Jugendakademien wird ganz viel mit Druck gearbeitet. Leistung, Leistung, Leistung. Technik ist egal. Hauptsache, du kannst rennen wie ein Pferd. Und bei den Spaniern, bei den Brasilianern und Italienern, da wird auf was anderes Wert gelegt. Und zwar auf das spielerische Verständnis, auf Kreativität. Ja, das heißt, vielleicht könnte man sagen auch, dass ich im falschen Land Fußball gespielt habe. Es hätte damals, glaube ich, besser geklappt, wenn ich irgendwo im Süden gewesen wäre. Weil das hätte mehr zu meinem Spielstil gepasst. Ich war nämlich immer so der Spielmacher, der Kreative, der Situationen sich ausdenkt im Spiel. Und ja.
Was ist ein Spielmacher? Ich bin wirklich fußballmäßig überhaupt nicht bewandert, aber jetzt habe ich mal jemanden vor mir, der wirklich sehr bewandert ist. Erklär mir, was ein Spielmacher ist.
Also ein Spielmacher ist derjenige, der dem Ganzen, oder anders gesagt, ist das Herz der Mannschaft. Das ist derjenige, der in scheinbar aussichtslosen Situationen irgendwas kreiert, irgendeine Situation schafft, die dann vielleicht zu einer Torchance führt, wo andere nicht dazu in der Lage sind. Und ein Spielmacher braucht ganz, ganz viel Freiraum. Das ist wie so ein, kannst du dir vorstellen, mit so einem Freigeist, so einem Künstler. Wenn du den einengst oder den irgendwie beschränkst in irgendeiner Art und Weise, dann kann er nicht sein volles Potenzial ausschöpfen. Und ein Spielmacher braucht unheimlich viel Freiraum und auch Selbstvertrauen vom Trainer. Also der Trainer muss hingehen und sagen, wenn du den Ball hast, mach einfach. Wenn du den Ball 3, 4, 5 Mal verlierst, ist scheißegal. Weil ich weiß, was du drauf hast. Und wenn du in der 90. Minute diese eine geniale Idee hast, die das ganze Spiel verändert, dann verlier von mir aus vorher 10 Mal den Ball, ist scheißegal.
Ist das üblich? Also den Spielmacher, das ist positionsunabhängig oder?
Nee, offensives Mittelfeld.
Offensives Mittelfeld. So, und dann kann es oder soll es wie viel Spielmacher in einer Mannschaft geben?
Also es gibt eigentlich immer einen zentralen Spielmacher, aber es kann auch mal 2, 3 geben, je nachdem, wie hochkarätig die Mannschaft ist.
Also ich habe schon viele Fußballspiele gucken müssen, tatsächlich in Anführungsstrichen. Ich habe das Wort Spielmacher noch nicht einmal gehört.
Echt nicht?
Im Fußballkontext.
Okay.
Aber vielleicht habe ich auch immer da gerade Chips geholt.
Das kann sein.
Kann durchaus sein. Und du sagst, dass der deutsche Fußball sinngemäß, ich versuche das jetzt so in meinen Worten wiederzugeben, so roboterhaft ist. Ja. Du musst halt sprinten, du musst, keine Ahnung, Schuss aus 11 Meter, Schuss aus 15 Metern, Schuss aus 7,50 Meter, aus dem Winkel, Abgabe, Annahme, Kopfball.
Ja.
So, also quasi die technischen Spielsituationen, die Standardsituationen, und jetzt bin ich ein guter Roboter und kann das besser als alle anderen. Ja. Und wir sind aber wir Deutschen in unserer Kultur und in der Fußballkultur eher unkreativ. Und dadurch, dass wir die Jugend so ausbilden, wie wir sie ausbilden, nämlich auf diese Standardfähigkeiten, nämlich Schuss aus den und den Distanzen und Co., geht die Kreativität und für dich auch irgendwie die Spielfreude verloren oder ist verloren gegangen.
Richtig, ja. Hast du eigentlich perfekt wiedergegeben.
Ja, das ist schon das ist gut. Und dann hast du jetzt gesagt, dass dein Vater insbesondere gut Fußball gespielt hat. Was gut heißt,
er hat damals, Profi. Nee, er war kein Profi, aber zu seiner Zeit, was war das, glaube ich, dritte oder vierte Liga, aber auch sehr ambitioniert. Hatte auch einen guten Trainer damals, den Heinz Flohe, war auch Weltmeister, glaube ich, mit Deutschland gewesen. Genau, aber er hat auch sehr hoch Fußball gespielt. Wäre ein Tacken schneller gewesen, dann wäre vermutlich Profi geworden.
Hast du Geschwister?
Ja, eine Schwester.
Kleiner oder größer?
Groß.
Groß. Das heißt, die konnte schon mal nicht diesen Fußballertraum erfüllen?
Die hat auch gar nicht Fußball gespielt. Also
selbst Frauenfußball ist ja, das ist ja alles ganz toll, Frauenfußball, aber es interessiert ja nur sehr, sehr wenige Leute. Und wenn du jetzt diesen Fußballtraum in dir hast und du hast einen Sohn und der hat irgendwie eine Affinität zum Fußball, verstehe ich, wie das so das eine zum anderen führen kann. Ja. Also okay, wir gehen am Sonntag jetzt mal zocken und jetzt, ich zeige dir nochmal und so. Und hast du einen Punkt, an den du dich erinnern kannst, wo du sagen kannst, da habe ich irgendwie den Spaß am Fußball verloren?
Boah, viele Punkte, glaube ich. Ich will das nicht, es war jetzt zum Beispiel nicht nur mein Vater, waren auch Trainer, aber als Beispiel, du bist jetzt 10 oder 11 und du stehst auf dem Platz. Und du hast ja innerhalb der ersten 5 Minuten zumindest schon mal so eine leise Ahnung, wie das Spiel verlaufen wird. Das hast du einfach im Gefühl, ob heute dein Tag ist oder nicht. Und ich erinnere mich an sehr viele Situationen, wo ich auf dem Platz stand und vielleicht die erste Aktion nicht so geil war, vielleicht ein Fehlpass oder. Und ich dann schon diesen Druck in mir gespürt habe und dann halt auf meinen Trainer geguckt habe oder auf meinen Vater geguckt habe und diese Blicke gesehen habe und ich schon während des Spiels wusste, okay, gleich gibt's Ärger. Gleich gibt's richtig Ärger nach dem Spiel.
Und da warst du 9?
Ja, 9, 10, 11, so, da hat das angefangen, ja.
Oh, wow.
Ja.
Und das hast du aber dann sehr lange noch weiter gemacht.
Ja, bis 17, ja.
Du hast von 9 bis 17, ich sag mal, nenn's mal semi-professionell oder ambitioniert Fußball gespielt, obwohl du eigentlich keinen Bock hattest, das heißt irgendwie 6-Tage-Woche.
Naja, ich hatte schon Bock, ne? Also es ist auch nicht so, dass ich alles schlecht rede. Es waren auch unheimlich coole Zeiten. Aber ich sag nur, dass das eine große Last war, zumindest zu der Zeit oder als Jugendlicher. Das heißt nicht, dass ich überhaupt keinen Spaß hatte. Aber das war ein Punkt, der mir immer wieder Kopfschmerzen bereitet hat.
Wie stark waren die Kopfschmerzen?
Schon zu der Zeit, weil du hast ja als kleiner Junge oder Jugendlicher diesen Traum, das unbedingt zu schaffen. Und ja, also sehr viel Trauer, sehr viel Wut, auch in der Kindheit deswegen, ja.
Weil du erfolgreich sein wolltest oder weil du bestätigen oder möglicherweise den Traum von anderen bestätigen wolltest und die Anforderungen erfüllen?
Das ist echt eine saugute Frage. Ich glaube, ein Teil von beidem, aber ich könnte dir jetzt sogar nicht sagen, welches Verlangen größer war sogar. Habe ich sogar selber noch nie so drüber nachgedacht. Ja.
Aber es gab beide Komponenten. Es gab die Komponente von ich will das und es gab die Komponente ich will das, ich will erfolgreich sein, ich will in der Bundesliga spielen. Mhm. Und es gab die Komponente, wenn ich das schaffe, dann freuen sich mein Trainer, mein Vater, die Familie, Freunde, Bekannte und dann gibt's halt positive Resonanz.
Ja, auf jeden Fall. Das war doch, also wenn ich zurückblicke, vielleicht war es sogar der zum Schluss zumindest der größere Antrieb. Vielleicht hätte ich sonst schon früher aufgehört. Kann sein.
Wie war das Aufhören dann?
Tatsächlich unspektakulär. Ich war vielleicht eine Woche oder so traurig, weil es dann tatsächlich endgültig vorbei war. Damit platzt ja auch irgendwo dein Traum. Du hast ja bis zum Schluss irgendwo so die letzte Hoffnung, dass vielleicht doch noch sich irgendwas drehen kann. Und aber dann habe ich mich recht frei gefühlt. Und dann mit 17, 18 hatte ich auch das erste Mal Gefühl, dass ich meine Jugend ausleben kann. Also wenn jetzt wenn jetzt andere vielleicht mit 14, 15 das erste Mal irgendwie, weiß ich nicht, auf einer Hausparty waren oder mit Mädels irgendwas gemacht haben oder, hätte ich nie Zeit für. Ich hatte auch keine Freunde.
Wie viel hast du trainiert damals?
Also pro Tag 2 Stunden war halt das Training mit der Mannschaft und dann halt noch so das, was ich für mich gemacht habe.
Wie viel hast du denn darüber hinaus noch für dich gemacht?
Ich würde sagen, 1-2 Mal die Woche noch laufen gehen als Beispiel. Oder halt hier mal Kraftsport, 1/2 Stunde.
Das war aber nicht Teil eures normalen Plans, sondern das hast du so ein Fußballtraining stelle ich mir vor, wenn du 2 Stunden mit einer Leistungsmannschaft trainierst, ist danach, bist du fertig. Mhm. So durchgeschwitzt, fertig und willst dich eigentlich nur noch auf die Couch einrollen, in die Decke und nichts mehr machen. Und dann bist du nur laufen gegangen und hast noch Gewichte gehoben. Über den Trainingsplan hinaus.
Genau, aber ich muss auch dazu sagen, ich war noch nicht mal der Fleißigste. Also ich war sogar verglichen recht faul.
Du warst, wie ist es da bei den Nachwuchs, bei den Leuten, die wirklich mit, keine Ahnung, 12, 13 den Traum haben, ich werde Profifußballer und irgendwann komme ich in die Nationalmannschaft?
Also ich kann dir ein gutes Beispiel nennen, weil ich mit ihm zusammengespielt habe. Er spielt jetzt bei Borussia Dortmund, Salih Özcan, türkischer Nationalspieler. Sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Also mit 14 hatte der eine Physik, das war crazy. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, was der für einen Körperfettanteil hatte, aber der hat parallel auch, war er auch Ringer. Der hat wirklich nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag trainiert. Der hat auch nach unserem Training oder vor unserem Training war der noch 2 Stunden ringen. Also das meine ich mit, ich war vergleichsweise noch faul. Da waren Jungs, die haben noch mehr durchgeknallt.
War das, weil die mehr Talent hatten oder weil die disziplinierter oder motivierter waren?
Disziplin. Und vielleicht auch Reife. Also Reife gehört gehört aus meiner Sicht extrem dazu. Disziplin kannst du ja nur haben, wenn du zumindest erstmal begriffen hast, dass du mehr machen musst als andere. Und lass mal jetzt Fußball außen vor, beziehe das jetzt mal auf alles im Leben. Disziplin setzt ja voraus, dass du bereits in deinem Kopf weißt, dass du eigentlich etwas tun müsstest, um erfolgreicher zu sein als andere, aber es vielleicht nicht tun willst gerade. Aber dafür musst du erstmal die geistige Reife besitzen, zu wissen, dass du mehr machen musst, weißt du? Von daher würde ich sagen, dass das vielleicht noch eher diese Reife eine Rolle spielt, gerade so mit 13, 14 in diesen Nachwuchsleistungszentren, wo halt auch viele vielleicht mal damit liebäugeln, einen Schluck Alkohol zu trinken oder sich mal mit Mädels zu treffen. Da die Reife zu besitzen, zu sagen, ey, ich bin so nah an meinem potenziellen Traum dran, mach's mir jetzt nicht kaputt selber.
Wie üblich ist das denn, dass in so einem Nachwuchsförderzentrum,
ja,
dass da mal, du sagst, mal einen Schluck getrunken wird?
Also ich kann dir sagen, dass es in meiner Mannschaft auch mit 15, 16, 17 auf jeden Fall Jungs gab, die auch mal eine Zigarette geraucht haben oder so.
Aber wir reden von mal eine. Wenn ich jetzt überlege, wie der durchschnittliche 16-Jährige ist,
ja,
der ist vor 2 Jahren das erste Mal betrunken gewesen. Mhm. Mit 15 war dann Alkohol ein ganz normaler Bestandteil, der natürlich trinke ich mehrmals die Woche, nämlich zweimal mindestens am Wochenende und treffe mich irgendwie noch am Mittwochs, um da heimlich nochmal 2 Bier zu trinken. Mhm. Und die 15, 16, 17-Jährigen in so einem Nachwuchsförderzentrum, die sind ja auch irgendwie, haben das in sich, dieses okay, hier Mädels, dann hast du noch, ich sag mal, bei den Mädels deutlich bessere Chancen, weil ich bin halt da hier, A, sehe ich geil aus, B, habe ich halt coole Jungs, C, bin ich halt Nachwuchsfußballer und demnächst kannst du mich im Fernsehen sehen. Und die Story ist cool. Und dazu sagen, nee, ich bleib doch eher zu Hause, geh früh ins Bett und trink keinen Alkohol, ist schon krass. Und wenn du jetzt sagst, da hat auch jemand mal einen Schluck getrunken, ich weiß nicht, was du mit einem Schluck meinst, aber die waren nicht einmal die Woche betrunken.
Gibt's auch.
Gibt's auch?
Ja, sicher. Gibt's auch. Also es gibt, das ist das, was einem, vor allem als Fußballer, wenn man das selber sieht, diese Schicksale, vielleicht hat man mit den Jungs sogar zusammen gespielt, unheimlich wehtut, wenn du weißt, dass sie ein krankes Talent hatten, aber es dann sich selbst kaputt gemacht haben. Und da gab's auch Jungs, die irgendwann jedes Wochenende feiern waren. Wenn wir Samstag Spiel hatten, am Freitag feiern oder halt Samstag nach dem Spiel direkt Kabine, oh Jungs, ich muss los, Richtung Club, ja, gab's auch. Die eigentlich begnadete Fußballer waren.
Hat es jemand von denen, die gefeiert haben, geschafft?
Ja, schon.
Okay. Schon,
ja. Also es ist ja kein Ausschlusskriterium. Also es heißt ja nicht, dass du, wenn du jetzt 1, 2, 3 Mal feiern gehst, dass du es dann nie mehr schaffst. Nur, damit einher geht halt so ein bisschen diese, ich sag mal, Fahrlässigkeit. Na, wenn du jetzt anfängst zu trinken oder mal zu rauchen, dann sagst du vielleicht auch beim nächsten Mal, ach, heute Training habe ich auch keinen Bock drauf. Also das ist ja so ein Kaskadeneffekt, den du dann hast einfach. Ne? Aber klar, es gibt auch, guck dir doch mal die heutigen Profisportler an, auch Fußballer, keine Ahnung, Dortmund-Profis, wie oft die im Ruder sind, in Düsseldorf feiern. Also
ist das so? Keine Ahnung, ich bin da nicht drin.
Ja, schon, ja.
Ja, es ist ja auch was anderes, wenn du es geschafft hast. Und wenn du den Profivertrag hast, dann ist immer noch die Frage, wird der verlängert? Kann ich noch irgendwo anders hingehen? Aber dann bist du ja schon da, wo du eigentlich hin willst.
Das stimmt.
Und da mal mit dem Ferrari zum Feiern zu fahren, liegt natürlich näher, als wenn du irgendwie 15 bist und sagst, eigentlich, ich habe hier nichts, was ich will. Dieses Nachwuchszentrum, das gibt mir wenig, das fordert viel und zahlt schlecht sozusagen. Wobei, das ist ja, glaube ich, auch bezahlt, ne? Also du
Kriegst schon in der Jugend ein bisschen Geld.
Ja. Das ist ja schon irgendwie ganz cool. Gab es Leute, mit denen du da zusammen warst, die es nachher geschafft haben, die aber nicht so diszipliniert waren wie du, wo du dachtest, boah, wie kann das sein, dass der, in Anführungsstrichen Otto, obwohl der nicht so hart arbeitet wie ich, jetzt erfolgreich ist?
Nee. Gab's nicht. Also es gibt keinen, von dem ich weiß, dass der weniger gemacht hat, als ich, der es geschafft hat.
Na krass.
Wäre gelogen, wenn ich das sagen würde.
Okay, also Learning für dich war Disziplin oder Reife gleich Disziplin. Je mehr Disziplin ich habe und verstehe, ich muss wirklich was tun, um was zu erreichen, desto mehr erreiche ich auch. Und es gab keinen Outlier, der jetzt irgendwie jeden zweiten Tag betrunken war, aber durch ein Mördertalent das kompensiert hat, sondern ihr wart alle relativ talentiert oder ähnlich talentiert. Und dann, wie du das gerade formuliert hast, war, glaube ich, die haben unterschiedlich stark durchgezogen, aber alle erheblich durchgezogen, weil sonst wärt ihr nicht da gelandet, wo ihr seid. So, dann habe ich jetzt verstanden, wie dieses Kampfsportding, das ist im Sande verlaufen. Ne? Du hattest ja quasi vorher schon, ich will nicht sagen traumatische Erfahrungen mit Leistungssport, aber durchaus nicht nur positive. Das ist ja was anderes für viele, die gerade so Kampfsport so quer einsteigen und sagen, okay, ich mache jetzt hier 3 Jahre hart und dann werde ich wer. Das hattest du schon hinter dir, dieses Kämpfen.
Ja, genau.
Wie kam dann der Move mit dem Social Media und mit Finanzen? Da habe ich dich gerade so ein bisschen abgeschnitten.
Ja, wie kam das? Genau, also ich habe dann halt, als ich dieses Buch gelesen habe, da war dann halt auch ein Kapitel über Geld und da habe ich gemerkt, okay, die gesetzliche Altersvorsorge oder die Rente, die wir bekommen in Deutschland, die wird nicht ausreichen. Zumal ich auch schon, abgesehen jetzt von dem Aspekt Altersarmut, auch da schon höhere Ansprüche an mich hatte. Also ich wollte mir einfach mehr leisten können. Und dann kam eins zum anderen und dann habe ich mich immer mehr in diese Bücher reingefuchst, also Richtung Thema Finanzen und Geldanlage, Klassiker, ne? Rich Dad Poor Dad oder Bodo Schäfer, kennt glaube ich jeder. Und dann, ich finde das immer so lustig, das war dann so dieser klassische Dunning-Kruger-Effekt. Ich habe dann so 7, 8 Bücher gelesen über Finanzen und dachte, ich hätte das, all das Wissen über Finanzen. Und ich wusste schon, das war jetzt Zeitsprung 2019, wusste ich schon, dass es aus meiner Sicht unerlässlich sein wird, sich eine digitale Präsenz aufzubauen. Was, wofür auch immer die noch später gut sein wird. Aber im Internet spielt sich einfach alles ab mittlerweile. Und da habe ich gedacht, hey, es gibt nur eine Handvoll Accounts auf Instagram damals noch. Da gab es auch noch kein TikTok, glaube ich, oder vielleicht hat es gerade angefangen, die über Finanzen und Geldanlage berichten. Da habe ich gesagt, mache ich das doch auch. Habe ja jetzt viel gelesen, ich kann da jetzt viel zu berichten. Es lief auch gar nicht so schlecht tatsächlich. Also ich habe dann mit meinem rudimentären Wissen, was ich damals hatte, trotzdem 10.000 Follower aufgebaut.
Wow.
Das war auch eine ganz andere Zeit, anderer Algorithmus. Da konntest du noch sehen, was deine Freunde liken als Beispiel.
Ah, wow. Okay.
Ja, das war ein geiler Multiplikator eigentlich.
Mhm.
Genau, und das war so der Stand der Dinge. Und dann kam es aber zu einer Algorithmusänderung. Ich bin nicht mehr gewachsen und parallel kam dann TikTok. Dann habe ich damals ein Video von Gary Vaynerchuk gesehen, der meinte, start with TikTok. It's the best chance you have. Dachte ich, ja, okay, Insta läuft nicht mehr. Probier's halt jetzt eine andere Plattform. Hast ja eh nichts zu verlieren. Bin jetzt schon seit 6 Monaten auf 10.000 Followern stillstehen. Gehst halt auf TikTok rüber. Und auf TikTok war ich dann auch wieder einer der Ersten tatsächlich.
Es war 2019, sagst du?
2020 eher, also Anfang 2020 mit TikTok gestartet.
Ja, da war das noch so ein totales Nischending. Ich kann mich daran erinnern, so manche waren da schon drauf, manche haben davon erzählt, aber es war nicht, dass jedes Unternehmen eine TikTok-Präsenz hatte. Ne?
Genau, richtig, genau. Und damals war, kennst du ja selber, wenn eine Plattform neu besteht, ist die organische Reichweite natürlich extrem, ne? Ja, und dann habe ich dort angefangen, dann Kurzvideos zu produzieren, weil das ist ja das Einzige, was auf TikTok geht. Und dann hatte halt die Plattform den Mega-Hype.
Mhm.
Also die Welle mit Herr Anwalt und Co., also diese ganzen TikTok-Stars, ne? Ja, und dann kam irgendwann natürlich Instagram, dann kam auch Facebook irgendwann.
Moment. So, also du hast damals, da war Instagram noch so, dass es keine Videos gab, sondern es war noch mit Fotos.
Genau,
2019. Genau. Das heißt, du hast Bilder gepostet, also wahrscheinlich Slider gab es damals Slider schon, ich weiß es nicht.
Nee, Slider gab es auch nicht. Ich habe mit Canva einfach so eine Vorlage gebastelt quasi und dann einfach, was ist eine Aktie? Fragezeichen erklärt, das ist eine Aktie. Ja, runtergeschrieben.
Und das hast du dann gepostet?
Ja.
Und dann Likes bekommen, wie das halt funktioniert, dementsprechend gewachsen bist. Aber damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es keine Videos oder zumindest nicht viel Videos auf Instagram gab.
Ich glaube, es gab dieses klassische Videoformat, das gab es, glaube ich, schon.
Ja, so, aber das war nicht üblich. Also ein IGTV hast du ja nie richtig geschafft.
Keiner benutzt.
Und aber damals, 2019, war noch, glaube ich, einfach viel Foto.
Ja.
So reingefühlt.
Ja.
So, und dann bist du zu TikTok rüber und hast gesagt, ich probiere mal TikTok. Und TikTok, da gab es keine Fotos, sondern da war TikTok die Videoplattform und Insta die Fotoplattform. Das ist jetzt heute ja irgendwie alles so mehr oder weniger das Gleiche. Und hast dann angefangen, Videos zu produzieren und hast Dinge erklärt, so Talking-Head-Format. So, hallo Leute, ich bin Luca und was ist eine Aktie?
Genau. Das war der Anfang auf TikTok. Mhm. Und dann kam es halt dazu, dass die Plattform mega Hype hatte. Und das ist natürlich auch nicht spurlos an den anderen Plattformen vorbeigegangen. Mhm. Die stehen ja immer im gegenseitigen Konkurrenzkampf zueinander. Ich nenne das immer Attention-Arbitrage. Also da, wo quasi wenig Aufmerksamkeit ist auf der Plattform, da will ich sein aktuell.
Okay, interessant.
Und das war halt bei TikTok damals gegeben. Und klar, dann hat Insta davon oder Meta davon Wind bekommen, hey, das läuft super, die laufen uns irgendwo den Rang ab, jetzt müssen wir auch Reels launchen. Hat Insta damit angefangen und Facebook. Und dann ist so dieser Prozess der TikTokifizierung voll in Gang gekommen. Genau, und da ich auf TikTok schon sehr erfolgreich war und so einer der ersten war, unter denen, die es verstanden haben, wie so dieses Kurzvideoformat funktioniert, konnte ich das natürlich 1:1 auf Instagram übertragen und auf Facebook und auf YouTube Shorts. Und entsprechend, weil dann die Inhalte auf den Plattformen ebenfalls gepusht worden sind, ja, sind dann die anderen Socials auch wieder mitgewachsen.
Das nennst du Aufmerksamkeitsarbitrage oder was für eine Arbitrage? Aufmerksamkeitsarbitrage. Ja. Und warst, wenn man das platt formuliert, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, respektive hast dich dahin begeben, bewusst und hast dann gelernt, das Handwerk, wie man gute TikTok-Videos macht. Mhm. Wie macht man denn gute TikTok-Videos?
Also gute TikTok-Videos bestehen immer aus einer Hook zuallererst, also am besten einer catchy Hook. Eine Hook ist quasi der erste Satz oder die ersten zwei Sätze, wie du halt den Zuschauer in dein Band ziehst. So. Da vielleicht, wenn wir auf mein Thema mal zu sprechen kommen, es lohnt sich immer, wenn man sich auf die Seite der Minderheit schlägt. Was meine ich damit? Eine Hook von mir, catchy Hook, typische Hook könnte zum Beispiel sein, Achtung, das müssen alle Mieter wissen. Warum sage ich das? Erstmal Achtung, dieses Signalwort erzeugt irgendeine Art von Wichtigkeit, Dringlichkeit. Und wenn ich sage, das müssen alle Mieter wissen, dann sage ich das, weil Mieter ja in der breiten Gesellschaft so als die, unterlegenere Spezies angesehen werden im Vergleich zu Vermietern.
Du meinst mit Minderheit, meinst du nicht die, von denen es weniger gibt?
Genau, nicht zahlentechnisch.
Quasi die Unterlegenen, die Schwächeren, auf die Seite der Schwächeren.
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Achtung, das müssen alle Mieter wissen. Ja. Und dann, das war die Hook.
Ja.
Und dann, wie geht's nach der Hook weiter?
Ja, dann kommt der Inhalt. Da ist natürlich wichtig, dass der Mehrwert tatsächlich vorhanden ist. Also wenn ich keinen Mehrwert liefere, dann läuft das Video auch nicht gut, egal wie gut die Hook ist als Beispiel. Ne? Und vielleicht in dem Mieterfall, das müssen alle Mieter wissen. Es gibt jetzt ein neues Tool, das BMWK-Rechentool. Da geht es darum, dass jetzt der Vermieter sich mit dir die CO2-Kosten teilen muss seit diesem Jahr. Das ist ein neues Gesetz als Beispiel. So, das ist dann der Mehrwert, wo die Leute einen handfesten Tipp mitbekommen, der am besten einen direkten Impact auf deren Leben hat. Was meine ich damit? Wir beraten ja zum Beispiel auch Banken und Finanzdienstleister und die machen oftmals Content à la, so hoch war die Inflation in Simbabwe in den 1850er Jahren.
Hä?
Oder das kostet eine 1-Cent-Münze in der Herstellung. Das ist unnützes Wissen. Das ist kein Mehrwert. Das kann man mal streuen. Es ist zwar nice to know, aber es hat keinen direkten Impact für das Leben von Ben als Beispiel. Du hast diese Information, was machst du jetzt damit? Nix, kannst damit nichts anfangen. Deshalb sollte aus meiner Sicht der Inhalt, der Mehrwert immer darin bestehen, dass du das direkt anwenden kannst, dieses Wissen. Und in dem Beispiel, was wir gerade hatten, kannst du direkt dieses BMWK-Rechentool eingeben und schauen, wie viel der Vermieter dir quasi schuldet anteilig. Das wäre Mehrwert aus meiner Sicht.
Und okay, das heißt, ich fasse wie folgt zusammen. Ein gutes TikTok-Video bedarf einer Hook, die, wie du sagst, catchy ist. Also ein bis zwei Sätze, die den Zuschauer in deinen Bann zieht. Gerne mit einem emotionalen Wort wie Achtung und dann sich auf die Seite der Schwächeren schlagen. Das müssen alle Mieter wissen.
Als Beispiel.
Ja. Ne? Oder alle, wenn ich jetzt das drehe und sage, das müssen alle Vermieter wissen, dann sind das möglicherweise die Schlechteren. Ich kann mich an den ersten Andreas Baulich-Podcast erinnern. Er hat gesagt, der baut die Hooks immer mit einer Provokation. Mhm. Sein Beispiel war damals, wenn mich jemand fragt, ob ich ihm beim Umzug helfe, sage ich natürlich nein. So, und dann kam die Erklärung, weil ich nämlich reich bin und so bin ich reich geworden, und aber ich bezahle dem gerne 2 Umzugshelfer, die sind doppelt so stark wie ich und ich kann weiter mein Geld verdienen. Ja. So. Das ist jetzt so ein bisschen ähnlich, aber du machst das ohne die Provokation. Sondern du sagst, schlag dich auf die Seite der Schwächeren, so ein bisschen Virtue Signaling, würde man im Englischen sagen. Ja. So, guck mal hier, ich bin ein guter Mensch. Ja. Achtung hier, ich helfe euch, genau. Lieber Hartz-IV-Empfänger, liebe, ne? Und hier ist der Tipp für euch. Warum hast du die Erfahrung gemacht oder warum glaubst du, dass es besser ist, sich auf die Seite der Schwächeren als auf die Stärkeren zu schlagen?
Weil es das Engagement anregt, eigentlich. Das ist so die Haupt- oder die Quintessenz daraus. Wenn du auf ein Thema aufmerksam machst, wo vermeintlich oder vermeintliche Minderheiten benachteiligt werden, dann sorgt das eigentlich immer für einen Triggerpunkt.
Okay.
Und diese Leute sind dann auch öfters gewillt dazu, in den Kommentaren zu schreiben, ach, danke, wenigstens einer, der darauf aufmerksam macht als Beispiel. Ja. Oder Sauerei, Ausrufezeichen, kann auch ein Kommentar sein.
Ja, lustig, was du jetzt gesagt hast, ist Triggerpunkt. Das heißt, du möchtest die Menschen eigentlich irgendwie triggern.
Ja.
Und das wiederum ist das Gleiche, wie bei Andreas und dir, zu sagen, okay, wie kann ich triggern? Ich kann entweder triggern, dass ich sage, ich helfe nicht beim Umzug, weil ich bin ja kein Otto, weil ich bin nämlich ein Reicher. Oder ich kann sagen, das müssen alle Mieter wissen, weil die sind eigentlich Schutzbedürftige und die da oben machen es euch mal wieder nicht leicht. Ja. Aber was dem gemein ist, ist eigentlich einen Triggerpunkt zu finden, wo sich jemand ja emotional getriggert fühlt in die eine oder andere Richtung.
Ja.
Du willst mehr Mitgefühl, der will halt eher Hate und Outrage sozusagen.
Ja, man kann es auch umdrehen, teilweise trigger ich auch Vermieter. Wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Tipps raushaue oder, keine Ahnung, Gesetze gegen Arbeitgeber, die halt pro Arbeitnehmer sind, haben ja auch schon viele in die Kommentare geschrieben, ja, wann kommt endlich mal was für Arbeitgeber oder wann machst du endlich mal was für Vermieter als Beispiel. Also du triggerst auch quasi implizit die Gegenseite.
Das ist ja auch eigentlich die moderne Droge, ne? Da sitzen Millionen von Menschen wie du und vielleicht auch ich und vielleicht auch viele andere, ja, das ist ganz sicher viele andere, die versuchen, so kurz und prägnant wie möglich die Leute zu triggern.
Mhm.
Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, wo Leute sich so einfach wie möglich triggern lassen und aber so viel Zeit auf Social Media verbringen wie noch nie zuvor. Und dann machen die ihre App auf und da kommt, ja, ich will dich heute abfacken. Nee, lass mich dich abfacken. Ich habe was dich auf jeden Fall aufregt. Und hier sind die Grünen und AfD und hier. Ja, und dann guckst du so 3 Stunden TikTok und bist so richtig angepisst vom Leben. Aber das ist im Prinzip, wie die Plattform funktioniert. Ne? Mhm. Oder wie nicht nur die Plattform, sondern Instagram funktioniert ja mittlerweile sehr ähnlich.
Ja. Genau. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir dahingehend vielleicht an so einem kleinen Sättigungspunkt angelangt sind.
Mhm.
Weil, wenn wir jetzt nochmal ein letztes Mal auf das Beispiel zurückgehen, dieses Achtung, das müssen alle Mieter wissen.
Mhm.
Wenn ich jetzt diese Hook benutze, zum Beispiel immer mit dem Signalwort Achtung oder aufgepasst oder Vorsicht, dann mag das gut funktionieren für eine Zeit lang. Wenn das jetzt aber immer und immer und immer mehr Leute nutzen und das sind immer und immer und immer mehr Videos, dann setzt irgendwann diese Signalwirkung aus.
Mhm.
Und deshalb sehe ich für 2024 gerade als Trend für die sozialen Medien unaufgeregtes Storytelling.
Okay.
Ja. Also lustigerweise habe ich das gestern auch bei Andreas gesehen auf TikTok. Der hatte auch so ein Video gemacht. Er meinte, hat er so sein Handy genommen, war noch so ein bisschen am Wackeln, während er sich gefilmt hat und meinte, hier, das geht irgendwie neuestens viral, wenn man so einen auf spontan das Handy nimmt und gerade noch, ne, wenn man die Kamera anschmeißt und so eigentlich noch gar nicht weiß, was man sagen will. Also es wirkt so ein bisschen authentischer mittlerweile, weil halt jeder probiert, dich zu triggern, wie du eben so schön gesagt hast.
Das heißt, wir haben versucht, die Leute zu triggern. Dann sind wir da so ein bisschen, ist es zu inflationär geworden.
Ja.
Jetzt das neueste Ding, wir versuchen die ja immer noch zu triggern, aber halt authentisch mit ein bisschen Handy wackeln drin. Und gerne auch, wir proben 14 Mal, wie wir das Handy wackeln richtig machen. Ja, interessant. Was ich jetzt bei TikTok die letzten Tage, wenn ich da mal reingeguckt habe, und ich gucke da wirklich wenig rein, wenig bis gar nicht, gesehen habe, ist, dass Videos, also mir werden ganz viele Videos angezeigt, ich weiß nicht, ob du diesen Anatoly kennst, diesen Powerlifter, also gibt diesen super kleinen, zierlichen Powerlifter, der ist dann verkleidet als Hausmeister oder als Putzmann oder was auch immer und geht halt ins Gym zu den größten Tieren und räumt halt die Hantel weg, um da zu putzen oder so und hebt die halt gerne, was ich glaube mit einer Hand, so, ja, so ein Deadlift mit einer Hand macht die halt irgendwie, das ist so sein Signature-Move. Also ultra krasser Typ, aber ich habe bestimmt jetzt 10 oder 20 Videos von dem angezeigt bekommen, wo ich weiß ja schon, was passiert. Da ist das große Tier, das ist der kleine Mann, das große Tier wird arrogant sein und am Ende des Tages guckt er überrascht. Aber das Video endet immer kurz bevor der Anatoli das hochnimmt. Also, ich sehe dann 60 Sekunden und ich denke mal, okay, zeig's ihm jetzt. Und ich kriege quasi diesen Dopaminkick nicht mehr. Dieses jetzt ist, sondern es ist, ich muss ins nächste Video springen. Und ich habe das als in meinem Feed als Trend gesehen, aber bisher noch niemanden gefunden, der gesagt hat, ja, das ist so. Vielleicht ist aber mein Feed der einzige Feed der Welt, wo das ist.
Ja, ich habe das jetzt, also du beschreibst es ja schon so, als wäre das, käme das sehr häufig in deinem Feed.
Mehrere Male. Und gerade mit den Anatoli-Sachen, der ist ja auch ultra viral, der weiß, was geht. Mhm. Es gibt bestimmt, ich meine, wenn man das Profil anguckt, bestimmt, keine Ahnung, 30, 40, 100 Clips, die nicht enden. Mhm. Oder die quasi zu früh enden.
Aber Zwischenfrage, verweist er dann auf das nächste Video, wo das Ergebnis kommt?
Nein.
Okay.
Sondern
okay,
es ist einfach zu Ende.
Ja, okay.
Es ist halt wie wenn jemand aus dem Fernseher so 5 Minuten vor Filmende aus dem Steckdose rauszieht.
Okay, verstehe.
Und dann sagst du, okay, jetzt.
Ja, kann auch ein Trend sein anscheinend. Also, nicht Trend, eine Taktik sein. Aber ich kenne die Videos, nur ich habe davon noch nicht viele gesehen. Ich habe das mal gesehen, aber jetzt so in.
Mir machen die große Freude.
Ja, ich merke das. Immer das die Gleiche. Werden auch immer wieder angezeigt.
Ja, die werden mir immer wieder angezeigt, aber das ist, aber das ist eine Anatoli-Taktik eher.
Ah, smart, okay, ja.
Wobei, ich hatte das nicht nur bei Anatoli. Ich habe das hier mit meinen Cuttern, Shoutout, besprochen und auch die haben gesagt, so, das sehen wir nicht, muss Ausnahme sein. Ich sehe das bei mir.
Aber es ist eigentlich gar nicht so unsmart, ne? Also, du triggerst ja auch wieder dann extrem die Kommentare, wenn alle schreiben, ja, wo ist das Ende?
Ja.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt jetzt zum Beispiel, das machen jetzt auch sehr, sehr viele, das ist so eher auf Insta, würde ich sagen, vertreten. Diese 5-7 Sekunden Reels, wo die sich teilweise entweder filmen oder halt so, jetzt in unserem Bereich haben dann so ein Bild, ein statisches Bild, was wir aber in Videoform einblenden und dann halt mega viel Text draufballern.
Mhm.
Oder halt sagen, lies die Beschreibung, um halt den Inhalt zu erfahren. Mhm. Und was dann passiert ist im Hintergrund, dass der User, während er sich diesen Text dann durchliest, natürlich immer wieder das Video loopt und dann die Watchtime so ganz halt erhöht wird. Das ist auch aktuell so ein Trend, der ziemlich gut abgeht.
Wir haben das bei Rookie, meiner Babytrankfirma, letzte Woche gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert. Hat ein sehr, sehr gutes Engagement von uns gegeben. Aber es ist doch irgendwie verrückt, dass die smartesten Leute des Landes versuchen, irgendwelchen Content zu machen, der die Leute irgendwie mehr oder weniger verarscht. So fasse ich das mal zusammen. Jetzt das Anatoli-Beispiel ist halt wirklich verarscht, weil es sinngemäß suggeriert, ich werde dir jetzt gleich zeigen, wie der breite Bodybuilder gleich entsetzt guckt. Und das kriege ich aber nicht. Ne? Und das kriege ich auch nicht mit dem Verweis und hier klicken, sondern ich kriege einfach das nächste, wo die Story wieder von vorne anfängt. Und ich Idiot guck das auch noch. Ne? Mhm. Das kommt auch noch dazu. Aber so scheinen wir aktuell zu funktionieren. Wir wollen immer, wie so Junkies, ne? Wir wollen immer mehr, mehr, mehr.
Ja, deshalb verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum TikTok jetzt auf Longform-Videos setzt. Also aus meiner Sicht der schlechteste Move, den du machen kannst. Okay, vielleicht sind die Opportunitätskosten sind da nicht hoch. Du kannst es einfach einführen, dann kannst du jetzt ab sofort sogar im Vollbildmodus TikTok-Videos schauen. 5-10 Minuten.
Okay.
Aber ich finde es schon doch recht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass TikTok eigentlich ja die Plattform ist, die hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass von uns allen die Dopaminrezeptoren so am Arsch sind, ist ja die Plattform, die dafür schuld dafür ist, dass die jetzt hingehen und sagen, wir wollen jetzt wieder weg von dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne hin zu Longform-Content. Verstehe ich überhaupt nicht.
Was wohl passieren würde, wenn sich die TikTok-Leute entscheiden würden, wir wollen jetzt Educational-Content promoten.
Das wäre geil.
Dann sind wir nächstes Jahr alle mega smart. Aber wenn die sich entscheiden, nee, wir machen jetzt irgendwie kurze Dopaminspritzen wieder, sind wir wieder die letzten Crack. Ja, ich sage Crack-Noten, wäre das ein bisschen diskriminierend, aber so ist es ja.
Direkt Monetarisierung auf Gelb jetzt.
Ja, das kann natürlich sein, aber so ist es dann, ne? So ist es dann. Das ist die Wahrheit. Was ich noch nicht verstanden habe. Du hast gesagt, du hast halt gehört, es gibt eine Lücke im Rentenversicherungssystem. Das haben 85 Millionen, ich weiß nicht, wie viele, das sind jetzt 83 Millionen Menschen schon mal gehört. Und nicht nur einmal, sondern 100 Mal und es war allen egal. Aber dir war es irgendwie so wichtig, dass du gesagt hast, ich strukturiere meinen Kanal, meinen Content darum, in diesem Thema zu sein. Was in einem Thema, was den allermeisten Menschen irgendwie, die verstehen rational, hier gibt es ein Problem, aber das, der emotionale Trigger, der fehlt. So, und warum hat es dich getriggert?
Das Thema jetzt speziell meinst du?
Das, also du hast gerade zweimal angefangen und ich habe dich zweimal so halb unterbrochen, dass du gesagt hast, hey, ich habe rausgefunden, es gibt diese Lücke im Rentenversicherungssystem. Nämlich es wird, wenn wir mal in Rente gehen, ich vermutlich eher als du, zumindest rein alterstechnisch, dann wird nicht genug Geld da sein, so dass wir so weiterleben können, wie das unsere die Generation vor uns vorgelebt haben. So. Das haben alle zur Kenntnis genommen, also das ist ein Problem, aber das ist ein Problem von übermorgen und ich kümmere mich mal um die aktuellen Probleme. Irgendwas hat es aber mit dir gemacht, dass du gesagt hast, ich will das angehen und dann hast du, was du gerade gesagt hast, gesagt, ich brauche irgendwie eine Online-Präsenz. Und so wie ich das jetzt verstehe ist, okay, ich brauche eine Online-Präsenz für mein Leben. Ich muss irgendwie bekannt werden, ich muss eine Personal Brand formen. So. Und ich muss das in einer Nische machen, vermutlich. Ich kann nicht einfach, Fußball wäre zu schwer, weil alle interessieren sich für Fußball, sondern die Frage ist, wenn ich dann bekannt werden will, wie schaffe ich das? Über eine neue Plattform in der Nische. Okay, und dann hast du dein Nischenthema gefunden mit dem Rentenversicherungsgap, sage ich jetzt mal. War das so oder gab es da, war da mehr Emotion hinter?
Emotion. Also der Ursprung ist ja eher, warum ich mich für das Thema interessiert habe. Daraus resultierte erst, dass ich das auf Social Media übertragen habe. Aber der Ursprung, warum ich mich dafür interessiert habe, war zuallererst nochmal Thema Altersarmut. Okay, habe ich verstanden, muss man was tun. Und dann wurde das immer mehr in Richtung, hey, du hast ja mittlerweile Möglichkeiten, mit denen du es sogar zu Wohlstand schaffen kannst, zu Reichtum schaffen kannst. So. Und habe ich gedacht, okay, ich möchte nicht nur im Alter abgesichert sein, sondern ich möchte mal richtig viel Geld verdienen. Ich will mal mir richtig geile Sachen leisten können. Das war so damals dieser jugendliche 18-, 19-jährige Leichtsinn. Ne? Ich will mal irgendwie Ferrari fahren oder so. So hat das eigentlich, wenn man ehrlich ist, angefangen.
Ist ja auch jetzt nicht total fernab zu sagen, hey, ich will halt Sachen haben, ist ja.
Genau. Aber so hat das, würde ich sagen, angefangen. Und und dann hat irgendwann packt dich ja diese Begeisterung und du lernst immer mehr über das Thema. Und dann hat sich das eigentlich zwangsläufig ergeben, diese Frage, was mache ich auf Social Media? Weil ich ja mein ganzes Leben nur Fußball und Kampfsport gemacht habe. Sonst eigentlich nichts. Und jetzt habe ich halt dieses Thema für mich entdeckt, ja. Worüber soll ich sonst posten, dachte ich mir.
Aber wer nicht für jemanden, der so gut Fußball gespielt hat und der so advanced gekämpft hat, naheliegender zu sagen, pass auf, was kann ich denn? Ich kann halt Fußball spielen und kann ich kämpfen.
Ist richtig, aber ich wollte mit diesen Themen auch irgendwo abschließen.
Okay.
Sonst wäre ich jetzt zum Beispiel auch weiter trainieren gegangen, hätte weiter gespielt. Aber das Kapitel war für mich zu Ende.
Wolltest du nicht mehr? Okay, und dann kam das neue Kapitel mit dem Geld und gleichzeitig auch mit der Persönlichkeitsentwicklung. Da waren wir am Anfang schon mal so ein bisschen mit dem Erfolg. Ist denn, also aus meiner Sicht ist Persönlichkeitsentwicklung irgendwie ganz anders als erfolgreich sein, weil die Frage, die sich ja stellt in der Persönlichkeitsentwicklung, aber vielleicht habe ich die auch falsch verstanden oder ich verstehe die kontemporären Trends nicht, ist, wer bin ich? Die gilt es zu beantworten. Und dann idealerweise noch, wer will ich sein? Aber es gibt eine Antwort auf, wer bin ich in meinem Innern? So, dann kann ich mich so ein bisschen formen. Aber da ist jetzt noch nicht drin, wie werde ich reich?
Vielleicht bei dir nicht. Also, wenn ich an diesen, an einen erfolgreichen Menschen denke, dann gehören natürlich mehrere Dinge zu. Das heißt erstmal Gesundheit, das heißt ein stabiles familiäres Umfeld, aber auch das Thema finanziell frei zu sein. Aus meiner Sicht kannst du gar nicht, vielleicht ein paar Menschen auf dieser Erde, gar nicht komplett frei sein, wenn du nicht zumindest ausreichend Geld hast, um deinen Träumen nachzugehen. Es mag vielleicht irgendwelche Shaolin-Monks geben, die die ewige Erleuchtung gefunden haben, aber ich glaube, selbst von denen sind ziemlich viele sehr unzufrieden. Also du kannst natürlich in die Wälder gehen und sagen, ich bin jetzt von allem frei, lass alles los und ich brauche auch kein Geld. Aber ich glaube schon, dass Geld ein Tool ist, welches dir letztendlich Freiheit ermöglicht. So. Und deshalb hat das für mich auch einen Teilaspekt des gesamten Erfolgs eingenommen, oder dieses Bilds, Erfolgsbilds, was ich so in mir drin hatte. Ja.
Mit wie viel Geld bist du damals aufgewachsen?
Mittelstand.
Mittelstand, ja. Also es war Geld da, aber Geld war jetzt, also es war, ihr konntet in Urlaub fahren, aber ihr seid jetzt nicht ins Fünf-Sterne-Hotel gefahren. Aber ihr wärt auch gerne ins Fünf-Sterne-Hotel gefahren, wenn es nicht so teuer wäre, so
ungefähr. Nö, also ich würde schon sagen, wir waren auf keinen Fall reich, aber meine Eltern haben mir respektive uns alles ermöglicht, was wir uns gewünscht haben. Also wenn ich gesagt habe, hey, ich wünsche mir zu Weihnachten eine PlayStation, dann habe ich die bekommen.
So, okay.
Ja.
Jetzt wäre doch dieses Geldding eigentlich, wenn man so nah an, früher hat man gesagt, wenn du Geld verdienen willst, dann musst du in der Schule gut sein. Das ist hier der Richard Puddett, ne? Du musst in der Schule gut sein und dann kriegst du einen guten Job und dann verdienst du viel Geld. So, die Realität heute sieht ja ein bisschen anders aus. Wenn du Social Media Star oder Fußballstar bist, verdienst du abstruses Geld, was du mit keiner Schulausbildung der Welt jemals verdienen könntest. Jetzt warst du ja als fast Profi oder als nachwachsender Profi durchaus auf einem Track sehr, sehr viel Geld zu verdienen, hast dann diesen Pfad verlassen, um dann den Pfad einzuschlagen, okay, jetzt muss ich über Persönlichkeitsentwicklung Geld verdienen.
Nee, eigentlich nicht. Also zum einen war ich nicht so nah dran am Profi sein, wie das jetzt vielleicht klingen mag für alle, die nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Also das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg von U17 Bundesliga zu Profi. Das schaffen vielleicht 1%.
Wirklich?
Ja, ja.
Oh, okay.
Also sehr, sehr wenig. Das ist wirklich verschwindend gering.
Das heißt, du opferst deine Jugend, um in der Wahrscheinlichkeit von 1% Profi zu werden?
Ja.
Wow.
Ja. Also ich kenne nicht die genauen Zahlen, wie viele Nachwuchsspieler pro Jahr Profi werden. Das wäre eigentlich mal interessant. Aber also verglichen an allen Leuten, die in diesem Jahrgang Fußball gespielt haben und irgendwann mal die Ambition hatten, Profi zu werden, ist verschwindend geringer Anteil. Genau, was war die zweite Frage?
Warum du, für mich war ja das der Pfad, Fußballer zu werden, der Pfad, so scheint es mir von außen, der den höchsten Return, das höchste Einkommen relativ sicher in Aussicht hat.
Genau, so, aber du spielst ja auch oder du willst nicht Fußballprofi werden, um mal später viel Geld zu haben. Das ist nicht der Anreiz. Das heißt, das sind zwei völlig verschiedene Überlegungen. Also, ich wollte Fußballprofi werden des Fußballwillens, ne? Nicht wegen dem Geld, wegen des Geldes.
Ist ja lustig. Dann hattest du einen Karrierepfad, den du der Tätigkeit, des Spiels, der Freude, der Passion für den Fußball, dem du nachgegangen bist und hast es aber aufgegeben, weil, haben wir drüber gesprochen. So, dann ist aber das Ding aufgegangen, so, wie verdiene ich jetzt Geld? Ich brauche irgendwie Geld und Geld ist ein wichtiger Faktor in meinem Leben. Mhm. Und dann hast du gesagt, okay, Persönlichkeitsentwicklung, die zeigt mir jetzt, wie ich Geld habe oder wie ich Geld verdiene. Aber da ist es dann nicht wie im Fußball. Im Fußball hättest du das Geld quasi bekommen, weil du deiner Passion gefolgt bist, wärst. Und jetzt sagst du, wenn ich aber sonst brauche ich Geld, dann muss ich jetzt einen Job finden, der mir was bezahlt. Mhm. Und da ist die Passion und so das ganze Gedöns, ist erstmal egal. Ich muss jetzt hier lernen, wie man Geld verdient. Mhm. Gibt es nicht. Und das ist halt so ein bisschen aus das Persönlichkeitsentwicklungsverständnis, was ich habe. Dieses, wenn ich mich selbst finde oder wenn ich verstehe, wer ich bin, dann, das könnte zum Beispiel ein richtig guter Fußballspieler sein. Das könnte aber auch, keine Ahnung, ein Fußballtrainer sein, Fußballkommentator oder jemand, der Fußbälle produziert, wenn es jetzt um Fußball sein soll. Es kann aber auch sein, dass jemand, na, keine Ahnung, der den Kinderchor leitet, weil das ist halt da, wo ich einfach der Beste bin. Mhm. Und das ist ja diese Theorie von, weil wir alle unterschiedliche Menschen sind, Individuen sind, haben wir das Potenzial, in einer Sache, die kann sehr speziell sein, der Allerbeste auf der Welt zu sein, weil es gibt keinen zweiten Menschen wie dich. Mhm. Und ich kann jetzt entweder zu mir gehen und finden, okay, was, wer bin ich eigentlich und wo ist meine Passion, wo bin ich richtig gut, und das dann diszipliniert umsetzen und dann darauf hoffen, dass irgendwo ein Monetarisierungscase dafür besteht. Oder ich kann mir angucken, was gibt's denn für, ich nenne es mal Standardgeschäftsmodelle, und die kann ich dann erlernen. Die werden ja nie hundertprozentig ich sein, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Schuhe verkaufe, dann gibt's 10.000 Schuhverkäufer mehr. Und aber das bin halt, das ist halt eine Tätigkeit, die mache ich, um Geld zu verdienen. Und vielleicht finde ich Schuhe gar nicht so schlecht, aber das ist nie das echte Finden von mir. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, wir machen mal Persönlichkeitsentwicklung, dass du ein besserer Schuhverkäufer sein willst, dass du ein besserer Schuhverkäufer wirst, würde ich sagen, das ist irgendwie, das ist halt Training, wie man Schuhverkäufer wird, aber nicht Persönlichkeitsentwicklung, weil es ja nicht um die Persönlichkeit geht, sondern nur um die Skills, um den Schuh zu verkaufen.
Ja, verstehe. Andererseits, wenn es wirklich nur darum geht, Persönlichkeitsentwicklung auf die Person bezogen, dann finde ich, ist das natürlich legitim. Andererseits, für mich wäre es nichts, weil wie viele Künstler gibt es, die am Hungertuch nagen? Also die leben ihren Traum oder haben sich ihrer Kunst verschrieben und haben totale Selbstwirksamkeit, aber müssen jeden Monat, jedes Ende des Monats schauen, was noch auf dem Tisch landet. Das wäre für mich persönlich auch nichts. Also ich finde schon, dass du, ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde schon, dass du in beiden Fällen zumindest auch immer abwägen solltest, hey, kann ich damit zumindest über die Runden kommen? Kann ich damit zumindest Geld verdienen? Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt.
Nee, ich sage gar nicht, dass es kein wichtiger Punkt ist. Ich würde aber zu deinem, wie viele Künstler gibt es, die nicht über die Runden kommen können, ich würde sagen, wie viele Leute gibt es, die sich als Künstler bezeichnen? Aber was ist denn Künstler? Mhm. Also ich glaube, es gibt viel mehr Maler als Künstler. Also viele Maler sind keine Künstler und viele Künstler sind keine Maler, wenn du mir da folgen kannst. Weil das wäre so die Definition von Kunst. Ich sag mal, Wenn du sagst, ich bin so ein großer Künstler, dass das, was in mir ist, auf die Welt muss und ich male das jetzt, so dann, wenn das so einen hohen Preis hat oder so wertvoll ist, dann wird sich, und das ist so ein bisschen dann Visualisierung und so wieder, eine Monetarisierungsmöglichkeit dafür eröffnen. Und da muss ich natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen clever sein, verstehen, okay, wie entsteht denn beispielsweise ein Preis in einer Galerie? Wie komme ich denn in eine Galerie? Was wollen denn die Menschen, wenn ich das verkaufen will? So, das kann aber unabhängig sein von der eigentlichen Kunst. Also, ich glaube, dass nur wenige Künstler wirklich Künstler sein können und sagen, pass auf, ich mache jetzt mal die Kunst, die ich für richtig halte. Vermutlich, und da bin ich zu wenig in der Künstlerszene drin, ist es mehr so, ich male gerne. So, Menschen sagen, dass Maler Künstler sind. Was wollen die denn gemalt haben? Dann male ich das mehr oder wie das nicht, ich spreche nicht von Auftragskunst, sondern ich spreche davon, dass ich wieder da mich verbiege, um irgendwie dem schnellen Geld hinterher zu rennen.
Das heißt, Frage an dich, das heißt, Kunst wäre Selbstexpression, kann man es so nennen? Also, dass du quasi, dass du nur durch dein Inneres geleitet wird. Das wäre dann die Definition von Kunst.
Kunst ist quasi der Spielmacherbegriff vom Anfang.
Okay.
Dass du deine eigene Kreativität entwickelst und nicht, dass jemand sagt, pass auf, lieber Spielmacher, es geht jetzt, du spielst, schießt zweimal nach links und dann einmal nach rechts. So, und das ist jetzt,
das ist der Roboter.
Genau, das ist der Roboter. Ja. Sondern der Gedanke, wenn ich dich richtig verstehe, des Spielmachers ist ja, wir wissen alle nicht, was in Minute 89 passiert. Wir wissen alle nicht, was passiert, wenn der Luca den Ball bekommt, wenn der auf das linke Bein geht. So, das weiß der nicht, das wissen wir nicht in der Sekunde, weil wir dem Kern unseres Spielmachers vertrauen, hoffen wir darauf, dass der irgendwie was Cooles daraus macht. Und judgen, nämlich, das ist lustigerweise, das ist ja am Anfang genauso gesagt. So, du als Spielmacher erwartest du, dass nicht jeder Move von dir gejudged wird und da hat er vorbeigeschossen, da hat er vorbeigeschossen und hier Druck, sondern das Vertrauen in den Spielmacher und seine kreativen Fähigkeiten gelegt wird. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, wie du jetzt Persönlichkeitsentwicklung beschreibst, sondern nämlich zu sagen, das musst du so machen, das musst du so machen, das musst du so machen und jetzt fassen wir uns alle an die Hände und sagen Wusa und ziehen ein Regenbogen-T-Shirt an und deswegen sind wir jetzt alle persönlichkeitsentwickelt.
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Das hast du nicht gesagt?
Nein.
Okay.
Ich glaube, wir haben vielleicht ein Problem mit dem Begriff Persönlichkeit. Vielleicht ist das so da, wo wir vielleicht verschiedene Gedanken haben. Anders gesagt, mit 18, 19 habe ich darauf geachtet, dass ich mich selbst weiterentwickle.
Hm?
Ist das vielleicht ein passender Begriff?
Ich erinnere mich an den Podcast mit Stefan Friedrich von Greater Gedankentank.
Ja.
Und der hat gesagt, ich mag den Begriff Persönlichkeitsentwicklung nicht. Er sagt, er zieht den Begriff Persönlichkeitsentdeckung deutlich vor. Und das ist lustigerweise, was ich auch darunter verstehe. Aber wenn ich jetzt auf einen Verkaufslehrgang gehe, so einen Saleskurs, dann ist es keine Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist eine Entwicklung einer Fähigkeit der Persönlichkeit, ja, nämlich Verkaufen. Und da gehören auch so interpersonelle Fähigkeiten gehören dazu, verstanden. Aber wenn ich Persönlichkeitsentwicklung als Entdeckung beschreibe, dann entdecke ich mich nicht, indem ich jetzt das Sales-Skript lerne.
Mhm. Findest du den Begriff, ich muss mich selbst finden, ich muss mich selbst entdecken, gut? Ich verbinde da nichts Gutes mit. Weißt du, woran ich dann immer denke?
An wen denkst du oder an was?
Ich denke dann an den frisch gebackenen Abiturienten, der als Backpacker nach Bali für ein halbes Jahr geht, sich am Strand einen durchzieht, in den Mond schaut um 3 Uhr nachts und denkt, ja, was bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich? Also ich finde, dieses Selbstentdecken klingt auch wieder zu sehr nach, mir kommt das so zugeflogen. Irgendwann bei einem schönen Sternenhimmel fällt mir dann ein, wofür ich überhaupt existiere. Ich finde, dass man viel mehr durch Trial and Error und einfach durch Machen, durch Ausprobieren sich selbst verwirklicht. Das finde ich besser. Aber dieses Selbstfinden, dieses Selbstentdecken, da würde ich, glaube ich, widersprechen.
Du hast jetzt ein neues Wort reingebracht, ne? Selbstverwirklichung.
Ja.
So, um sich selbst verwirklichen zu können, musst du ja erstmal wissen, wer du bist. Das heißt, aus meiner Sicht steht die Selbstfindung vor der Selbstverwirklichung. Und wo ich total bei dir bin, ist, dass Selbstfindung ja ein total missbrauchtes Wort ist. Also der Abiturient, der in seinem Leben nichts gerissen hat, der dann aber auf Bali ein halbes Jahr rumhängt und welche Drogen auch immer konsumiert und sagt, ich chille nicht, ne, und ich faulenze auch nicht und ich harze ja auch nicht rum, sondern ich finde mich gerade selbst. Ja? Das ist ja Quatsch. So, da findet sich auch nicht.
Da sind wir uns einig, okay.
So, ich glaube, dass halt selbst, also was heißt ich glaube, sondern für mich wäre Selbstfindung eher so, ich probiere mal das zu arbeiten. Ich probiere mal das zu arbeiten.
Ja.
Und dann merke ich, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt Vertriebler, ich will Geld verdienen, dann wie kann man schnell Geld verdienen? Häufig im Vertrieb zum Beispiel, ne? Und dann merke ich, boah, so viel Ablehnung.
Kann ich nicht mit umgehen.
Kann ich nicht mit umgehen, das ist nicht so meins, das ist für die allerwenigsten was. Für manche ist es halt so, ey, Ablehnung, da werde ich durch motiviert. Das ist einfach das Geilste. Wenn der Nein sagt, dann fahre ich hoch. Und dann merkst du, ah, da sprichst du mit jemandem, der hat eine Persönlichkeit, eine Struktur da drin, das findet der geil. Mhm. So, für den ist das Schlimmste, wenn jemand sagt, das ist eine gute Idee, ich kaufe das. Sondern der muss sagen, sie Arschloch, sie haben mich angerufen. Und dann werden die sagen, pass auf Leute, ich mache auf laut und ich drehe den jetzt rum. So, dann merkst du, okay, das ist meine Passion, das ist meine Rolle. Aber die wenigsten Menschen werden eine, aus meiner Sicht, generische Persönlichkeit haben zu sagen, ich habe gefunden, ich bin der geborene Verkäufer. Ich habe gefunden, ich bin der geborene Fliesenleger. Sondern es wird immer so, hey, ich mag was mit Händen zu machen. So, dann mag ich aber, keine Ahnung, ich mag den Fugenmasse nicht, weil Fugenmasse klebt so hässlich unter den Fingernägeln. Aber ich finde Sägen geil. So, und dann kommt so das eine und dann am Ende des Tages bist du jemand, der Fliesen sägt. Ich weiß es nicht. Aber das wäre für mich dieser Findungsprozess. Und dann, wenn du merkst, schlechtes Beispiel jetzt, ich säge gerne Fliesen, dann kommt die Verwirklichung. Ey, wie groß ist eigentlich die Fliese, die größte Fliese der Welt, die jemals gesägt wurde? Das ist wirklich ein schlechtes Beispiel. Ja, so, aber wie kann man die Fliesensägen noch verbessern? Wie kann man Fliesen so machen, dass man sie besser sägen kann? So, und auf einmal bist du der fucking Babbo, wenn irgendjemand eine Fliese zersägen will, weil das hast du durch Iteration gefunden und nachts, wenn dich jemand weckt, ich habe so gerade so schön vom Fliesen zersägen geträumt und dann kommt der Monetarisierungscase danach. Es ist was anderes, wenn ich sage, okay, was sind generische Berufe, welchen von denen möchte ich lernen? Und ich glaube, das ist auch wichtig, das zu können. Also überhaupt mal zu sagen, okay, wenn jetzt mein Künstler sein und das Bildermalen nicht funktioniert, ey, dann bin ich immer noch ein guter Fliesenleger. Dann bin ich immer noch ein guter Schreiner. So, und ich kann immer Schränke bauen, ich kann immer Fliesen legen. Ob jetzt Fliesen zersägen irgendwo ein Case hat, wo mir keine Ahnung, aber ich finde halt geil das Geräusch von der Säge auf der Fliese. So, aber ich glaube,
das spricht ja zum Beispiel auch nichts, das parallel zu machen. Wenn du jetzt dein Traum vom besten Fliesenzersäger der Welt verwirklichen möchtest, das kann man auch parallel machen. Ne? Das ist ja nicht so, dass es dieses Entweder-Oder ist, sondern du kannst ja auch, sagen wir mal, in deinem noch Hauptjob ganz normal dein Geld verdienen und dich parallel verwirklichen. Das ist ja auch was ich auch immer meinen Followern rate.
Bin ich hundertprozentig dabei. Also wo ich wenig von halte, ist dieses, ich muss jetzt mal spirituell mein Ding machen, ich muss genug manifestieren, dabei noch Drogen nehmen. Also ich, Psychedelika finde ich ist ein sehr komplexes Thema und bin ich auch sehr, sehr aufgeschlossen und so. Habe ich ja schon auch wiederholt gesagt. Aber es, wie man so schön sagt, von nichts kommt nichts.
Ja.
Aber ich glaube auch von zu viel, wenn du dann irgendwann gar nicht mehr spürst, wo du eigentlich Bock drauf hast, sondern nur noch hustles, ist auch wieder zu viel.
Ja, ich bin, es ist super interessant, dass du es gerade ansprichst. Das war auch ein Punkt, wo ich mich selber, wollte jetzt wieder ein Schimpfwort sagen, aber.
Du kannst ein Schimpfwort sagen, hau raus.
Nee, also.
Demonetarisierung ist fuck egal. Ist fuck egal, scheiße.
Deshalb formuliere ich es um. Das hat mir auch schwer zu schaffen gemacht. Dieses, auch da wieder vielleicht bedingt von meiner Vergangenheit, dieses Durchziehen, immer harte Arbeit, immer weiter. Aber da bin ich so gerade in den letzten anderthalb Jahren drauf gekommen, dass harte Arbeit, würde ich sagen, der schwächste Eckpfeiler ist von Erfolg. Also es ist viel wichtiger, mit wem du zu welcher Zeit an was arbeitest. Das ist viel wichtiger.
Harte Arbeit ist der schwächste Eckpfeiler von Erfolg.
Ja, in Bezug auf die anderen Aspekte, die ich gerade genannt habe.
Wichtiger ist, mit wem du an was arbeitest.
Zu welcher Zeit? Zumindest für mich.
Kannst du da ein Beispiel für geben?
Okay. Sagen wir mal, du arbeitest unheimlich hart, arbeitest aber an einem falschen Projekt. Das heißt, eigentlich bewegst du dich mit Hochgeschwindigkeit in eine Richtung, nur die Richtung führt in eine Sackgasse. Bringt nichts. Sagen wir, du arbeitest unglaublich hart an dem richtigen Projekt, zur richtigen Zeit, aber mit der falschen Person. Dann hast du vielleicht auch einen hart arbeitenden Gauner neben dir, der dich irgendwann abzieht. Also das ist ein interdependentes Modell eigentlich. Ich könnte jetzt noch die anderen zwei ausführen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wo ich aber sagen würde, dass harte Arbeit der Eckpfeiler ist, der zumindest am besten ausgekattet werden kann von den dreien.
Glaubst du?
Ja.
Das ist bestimmt so ein Gen-Z-Ding.
Nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich bin nach wie vor ein Verfechter von harter Arbeit. Ich glaube nur trotzdem, dass es nicht so wichtig ist wie die anderen drei Sachen.
Aber wie findest du denn dann Zeitpunkt, Menschen, Thema?
Untereinander, also wie ich die kategorisieren würde?
Also das Gute an harter Arbeit ist, du kannst relativ einfach, weil du sagst, okay, wie viele Stunden arbeite ich am Tag? Ich mache einfach mehr. Das weißt du, wie das geht. Und mehr ist einfach, also es muss halt, ist schwer umzusetzen, aber einfach zu entscheiden, so okay, es sind einfach mehr Stunden, mehr Schweiß, mehr anstrengend. Aber ja, dann find doch mal bitte den besseren Zeitpunkt. Das ist ja ultra schwer. Bessere Menschen ist auch schwierig, wie kategorisiert man das? Da kannst du halt immer noch falsch liegen. Und die Sache, da kannst du auch falsch liegen.
Ist richtig. Aber wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen. Das ist ja die Krux. Also, dass es nicht einfach ist, das ist ja, steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir gehen jetzt mal von der Situation aus, dass du alle vier Aspekte erfüllst. Also du hast den richtigen Partner oder die richtige Partnerin an deiner Seite. Damit meine ich jetzt nicht Liebesbeziehung, sondern Geschäftspartner. Du arbeitest an einem Projekt, was aktuell super gefragt ist und auch zur richtigen Zeit. Gibt ja auch oftmals den Case, dass Leute tolle Ideen hatten, die heute Milliarden wert sind, aber halt einfach zum falschen Zeitpunkt, weil es zu früh war. Total. So, und du deckst jetzt alles vier ab. Jetzt frage an dich, welche der vier Punkte würdest du noch am ehesten wegkappen? Für mich wäre es harte Arbeit.
Für mich auch. Die Frage ist halt nur, wie viel Einfluss hast du auf insbesondere den Zeitpunkt, auf mit wem, das kannst du schon, aber was ist alles, und ich glaube, das ist mein Kerngedanke, wie lernst du zu entscheiden, an was, mit wem und zu welchem Zeitpunkt? Mhm. Das lernst du idealerweise durch Erfahrung und durch Wissen.
Ja.
Wie bekommst du Erfahrung und Wissen?
Durch
harte Arbeit.
Ja.
So,
ja.
Und dieses harte Arbeitsthema, und das, finde ich, wird total unterschätzt, ist, wenn du 10 Jahre hart arbeitest, idealerweise natürlich zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen an der richtigen Sache, so dann bist du, wenn du zwischen 20 und 30 das machst, bist du mit 30 der fucking Babbo.
Absolut.
Und halt 10-mal so gut wie Leute, die das, keine Ahnung, die halt nicht hart gearbeitet haben. Sie, nimm hier den Raoul. Der Raoul ist jetzt, Raoul Plickert, der ist jetzt 30 geworden. Mhm. Und man würde denken, okay, das, wie viel kann der schon wissen als Marketer mit 30 Jahren? So, die Antwort ist so, fast alles, weiß der. Mhm. Weil der sehr, 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 sehr hart, aber auch an den richtigen Sachen mit den richtigen Leuten gearbeitet hat. Aber rückblickend weiß man das. Aber wenn man jetzt quasi einfach den Regler für harte Arbeit rund oder für Arbeitsintensität runterstellen würde, und sagen würde, pass auf, mach doch einfach, du bist doch jetzt hier, keine Ahnung, zum Vermögen von X und einer Position von Y gekommen. So, jetzt wo du das weißt, doch einfach viel mehr dein Leben genießen können. Also die harte Arbeit weniger, und dann wäre halt nicht da, wo es ist. Und auch nicht bei 50%, sondern wahrscheinlich bei 10.
Absolut. Soll auch gar nicht heißen, dass harte Arbeit unwichtig ist. Probier immer nur etwas vielleicht von den Mainstream-Gedanken abzukommen oder neue Denkimpulse zu geben. Ich glaube auch tatsächlich, dass harte Arbeit gerade in den Anfangsjahren, also gerade vielleicht im Alter von 18, 19, 20 bis 30, 35, wo du ja auch Vollgas geben kannst, noch viel wichtiger ist als danach, weil du hast halt nur begrenzt Zeit, und wenn du dich gerade in diesen jungen Jahren auf ein Thema fokussierst, wie gesagt, dann wirst du der absolute Pro da drin. Genau, aber ich glaube, gerade im Zeitalter des Internets, wo wir unfassbare Hebelmöglichkeiten haben, Tools haben, die es uns vereinfachen, dass harte Arbeit nicht mehr so wichtig ist wie früher. Und nochmal, unter diesen vier Aspekten harte Arbeit noch am wenigsten relevant ist. Aber ich bin voll und ganz bei dir, bei dem Punkt, wenn du sagst, harte Arbeit ist sehr, sehr wichtig oder kann dafür sorgen, dass du der absolute Pro in einem Thema wirst. Bin ich voll bei dir.
Ich denke jetzt gerade so ein bisschen dieses KI-Thema.
Mhm.
So, und so wie ich das sehe, scheint es so zu sein, dass wenn du quasi, also die Hälfte der Menschen arbeiten unterdurchschnittlich gut und die andere Hälfte überdurchschnittlich gut. Das ist die Definition von Durchschnitt. Mhm. So. Diese untere Hälfte, denen hilft KI extrem, in Anführungsstrichen, weil die können, wenn wir sagen, KI kann mit dem aktuellen Stand von ChatGPT quasi durchschnittliche Ergebnisse liefern. So, dann, wenn du unterdurchschnittliche Ergebnisse vorher geliefert hast, dann hilft dir eine KI, das hochzuziehen auf Durchschnitt. So, aber den Überdurchschnittlichen ist für die Überdurchschnittlichen ist er sozusagen ein Tool, und da quasi in diese überdurchschnittliche Hälfte zu kommen, das musst du ja irgendwie wieder schaffen, und dafür brauchst du wieder Erfahrung und Wissen. Wie kommst du wieder an Erfahrung und Wissen? Durch harte Arbeit. Ich glaube, dass an dem Richtigen zu arbeiten, ist viel wert, aber wenn du einmal gelernt hast, hart zu arbeiten, wie jetzt für dich, du weißt, wie es ist, hart zu trainieren, so im Fußball. Deswegen ist relativ klar, wenn du jetzt sagst, hey, pass auf, ich will Kämpfer werden. So, du weißt, was du tun musst, um Kämpfer zu werden. Mhm. Du weißt, dass du die Disziplin hast, das zu machen. Das kannst du dir noch überlegen, möchte ich das, möchte ich das nicht, was spricht dafür, was spricht dagegen? So, aber du könntest dir jetzt einen Plan machen, wie du in 5 Jahren UFC kämpfst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, keine Ahnung, 50-50, 30-70, so.
1,99.
Ja, keine Ahnung, keine Ahnung, dann halt Bellator, keine Ahnung. Ja. Aber wie du Profikämpfer, wie du die Wahrscheinlichkeit steigern könntest, und dann gilt es herauszufinden, hast du die Genetik dazu am Ende des Tages in diesen ganzen Spitzendingern, aber der Weg dahin wäre, du kannst den gehen. niemand würde denken, ah, der Luca wird wahrscheinlich in 2 Wochen, fängt er an mit Chips essen und dann kommt er nicht mehr zum Training, weil der weiß gar nicht, was harte Arbeit ist. Du kannst das, du hast diesen Skill erarbeitet. Das gleiche mit deinem ganzen Online-Thema. So, du weißt, wie harte Arbeit funktioniert. Jetzt noch die Frage, auf was setzt du die ein? Wenn du das aber gar nicht weißt und bist so in dieser Tim Ferriss 4-Stunden-Woche Gen Z.
Hasse ich das Buch im Übrigen.
Ja, ich fand das halt früher ganz geil.
Ganz furchtbar.
Was fandst du daran furchtbar? So, jetzt habe ich dich genau gefragt, als du das Glas dir zum Mund geführt hast.
Ich fand das extrem unpraktisch, also nicht realisierbar.
Warum?
Ich habe das vor, weiß nicht, 5 Jahren oder so gelesen, habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, aber das, woran ich mich erinnere, ist, du hast einen Corporate Job, hast, weiß ich nicht, im Verlauf des Tages hast du 100 E-Mails, dann schnappst du dir irgendeinen aus Indien, sourced deine Corporate-E-Mails aus an den Inder, der dir beantwortet, und dann machst du das mal 3 und mal 5 und in dem Lebensbereich und dann simsalabim, dann arbeitest du nur noch 4 Stunden die Woche. Ich fand das extrem utopisch, also überhaupt nicht anwendbar.
Fandst du nicht anwendbar?
Nee, überhaupt nicht. Also als Selbstständiger vielleicht noch eher, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass er in dem Buch gesagt hat, dass er auch angefangen oder damit angefangen hat, als er noch im Corporate-Job war.
Fand okay, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich habe das damals gelesen, als es rausgekommen ist. Ich bin schon 100 Jahre alt, ne?
Mhm.
Und ich glaube, ich bin das gleiche Geburtsjahr wie Tim Ferriss.
Mhm. Ja, welches?
84.
Okay.
Das, ich meine das mal, keine Ahnung, vielleicht ist auch Quatsch. Mhm. Aber ich habe das damals mal gelesen und habe gedacht, boah, 4-Stunden-Woche, geilstes Ding. Und damals, dann sprossen die Agenturen für virtuelle Assistenten aus dem Boden und alle wollten das unbedingt machen. So, und nach einer Zeit habe ich aber gemerkt, ich finde den Gedanken an 4-Stunden-Woche irgendwie geil, aber wenn ich dann Arnold Schwarzenegger in der Commencement-Speech höre, wie der, keine Ahnung, 39 Stunden gefühlt am Tag gearbeitet hat und noch hier das Politik, denke ich, boah, die Top 1% und die 1% der 1%, die faszinieren mich total. Mhm. Und da kriege ich Gänsehaut und gleichzeitig versuche ich, mein Leben auf 4 Stunden die Woche runterzuskillen. Das ist doch scheiße, das macht überhaupt keinen Sinn, und da habe ich das alles in die Ecke getan.
Paradox. Aber jetzt bringst du mich auf den nächsten Punkt.
Go.
Der total gut passt zu dem, was wir gerade besprochen haben. Du sagst harte Arbeit. Okay. Aber was ist denn Arbeit? Ist das für dich, was wir gerade machen, Arbeit?
Nee. Nee und ja.
Ich weiß genau, was du meinst, aber sag trotzdem.
Das ist eine gute, die Frage, was ist Arbeit? Ist
Nach der Definition könnte ich auch sagen, ja, harte Arbeit ist nicht so wichtig, aber vielleicht haben wir ganz verschiedene Ansätze davon, was Arbeit überhaupt bedeutet.
Aber wenn du ins Gym gehst,
ja,
dann würde man...
Ich gehe nicht ins Gym, aber ja.
Du gehst nicht ins Gym?
Nee.
Du hebst keine Gewichte?
Nee, ich hasse es.
Ja, das habe ich ja nicht gefragt. Aber geht, alle hassen das.
Ist das
und
so?
Die gehen trotzdem, ja. Ich glaube, nach einer Zeit gewöhnt man sich, ja, die Gymrats hassen das nicht. Aber am Ende des Tages ist ja der Prozess des Gymmings sozusagen, dich in einen Zustand zu versetzen, wo du maximales Leid erträgst, um dann wieder zu warten, bis dein Körper sich regeneriert hat, um dann wieder maximales Leid zu schaffen. Das ist per Definition eigentlich nichts, wo du sagst, boah, geil. Ja. Aber nach einer Zeit verstehe ich, dass es auch kommt. Was ist Arbeit? Jetzt drehst du dir den Spieß um und fragst den.
Also ich übernehme ungeskriptet.
Ja, bitte sehr, sonst du kannst hier vor das Logo. Ich glaube, dass, also um bei diesem Gym-Beispiel zu bleiben, in dem Moment, wo du dich hinsetzt und sagst, hier ist mein Ziel und jetzt überlege ich mir, was ich tun muss, um dahin zu kommen, würde ich das als Arbeit im weitesten Sinne beschreiben.
Ich auch.
Und nicht als entgeltliche Tätigkeit.
Also du würdest das als Arbeit beschreiben, aber nicht als entgeltliche Tätigkeit.
Also nee, ich würde nicht entgeltliche Arbeit ist immer das, wenn ich Geld bekomme, auf was ich keine Lust habe.
So, okay.
Das würden die meisten Leute sagen. Ich würde sagen, okay, wenn ich sage, da will ich hingehen und dann überlege ich, wie komme ich dahin, die Tätigkeiten, um dem Ziel entgegenzukommen. Also dementsprechend, man sagt ja auch, hey, heute im Gym, heute arbeiten wir richtig krass. Mhm. Da wird keiner sagen, ach, wir sind noch nicht zum Arbeiten hier, wir werden noch nicht bezahlt. Sondern allen ist klar, wir strengen uns jetzt an.
Mhm. Mhm. Ja, würde ich genauso sehen, tatsächlich. Ist eine gute Definition. Alles, worauf du keinen Bock hast, ist Arbeit. Und alles andere, womit du dann parallel noch im besten Fall Geld verdienst, ist ja Hobby.
Das würde ich anders sehen.
Oder Leidenschaft.
Also
wobei Leidenschaft auch schon wieder, sorry.
ich würde Arbeit, für mich ist es unabhängig davon, ob mir das Spaß macht oder nicht.
Kannst du nicht bei jeder Tätigkeit, die du gerade ausübst, zumindest klassifizieren in macht mir, wenn jetzt so auch so ein Strahl hättest, in der Mitte ist quasi die goldene Null, links davon oder von dir aus rechts davon ist kein Spaß und rechts davon ist Spaß. Kannst du auch eigentlich jede Tätigkeit, die du jetzt in dem Moment ausübst, klassifizieren, oder?
Ja.
Wenn ich jetzt zum, als Beispiel, ne, wir haben ja eben kurz vorher gesprochen, ich habe gesagt, Technik und so hasse ich alles wie die Pest. Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, ich mache meinen eigenen Podcast, Finanzhacker-Podcast. So, jetzt mache ich mit meinem Kameramann das Setup und baue hier alles auf. Das wäre für mich Arbeit. Mhm. Sobald ich aber sitze und mich mit der Person unterhalte, ist es keine Arbeit mehr. Das meine ich.
Ja, aber du würdest ja nicht sagen, wenn du stehst morgens auf und musst vormittags das Studio aufbauen und nachmittags hast du einen Podcast. Würdest du nicht sagen, ach, heute muss ich einen halben Tag arbeiten. Das würdest du nicht sagen, sondern du würdest sagen, ich arbeite den ganzen Tag, weil ich mache in dem Podcast auf.
Ja, weil wir es so kennengelernt haben, oder? Ist ja so die Definition.
Ja, also ich
weiß, was du meinst.
Ich habe es halt, ich habe ein ähnliches Beispiel in meinem Kopf gewählt. Ich finde Buchhaltung scheiße. So, und ich finde aber zum Beispiel, ja, tausend andere Sachen in meiner Firma cool, aber Buchhaltung scheiße. Da würde ich nicht sagen, heute zwischen 13 und 15 Uhr arbeite ich und den Rest arbeite ich nicht, sondern.
Ja, klar. Ja, sicher. So, klar sagt man das nicht.
Und ich würde eher gucken, dass man, also ich arbeite gern und viel, so würde ich das formulieren. Mhm. Und ich versuche, die Sachen, an denen ich arbeiten muss, auf die ich keinen Bock habe, auf ein Minimum zu beschränken oder abzugeben. Mhm. So. Mhm. Und dann ist Arbeit etwas im weitesten Sinne auch sinnstiftend, weil wenn Arbeit das ist, was wir tun, um unser Ziel zu erreichen, dann gibt das wieder Sinn. Weil, wie Schwarzenegger so sagt, jede einzelne Repetition bringt ihn näher an sein Ziel. Und deswegen hat er gelacht beim Heben von schweren Gewichten, im Gegensatz zu allen anderen, die gesagt haben, oh, ist so schwierig. Mhm. Ne? Und dementsprechend ist Arbeit für mich was sehr positiv belegt ist.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich nicht widersprechen.
Aber ich glaube, für viele ist es halt einfach, Arbeit ist das, was wir tun, weil wir Geld bekommen.
Was wir, genau.
Das ist quasi Schmerzensgeld.
Ja, Schmerzensgeld.
Schmerzensgeld, aber.
Gibt's so eine Statistik, die irgendwie zeigt, wie viele Leute in Deutschland unzufrieden bzw. zufrieden sind mit ihrem Job?
Ich habe mal gehört, 60% der Angestellten sind unzufrieden.
Okay.
Denn, ja, grundsätzlich, wahrscheinlich 80% der Deutschen sind einfach unzufrieden, weil die Deutsch sind.
Ne? Einfach per se, ne? Aber 60% hätte ich sogar noch mehr gedacht eigentlich.
Ja, vielleicht sind es auch mehr. Das Lustige ist mir eigentlich egal. Ich gehöre halt nicht dazu. Und ob das jetzt 60% oder 70% sind, sind halt die Themen der anderen. Und ich sehe mich weniger als Ritter und Retter der anderen. Und sagen, ja, seid unglücklich bei der Arbeit. Hier sind, aber das ist ja genau die Bubble, in der du bist. Das ist ja der Content. Sagen, okay, was sind die Leute da draußen? Was wollen die hören? Und das lustigerweise ist halt genau diese Hölzchenstöckchen, sorry.
Ja, ist cool.
Als ich meinen Podcast damals angefangen habe, habe ich das mit meiner Freundin besprochen. Und die ist halt Marketer in einem großen Konzern. Und die hat gesagt, okay, Benjamin, wir müssen jetzt mal Zielgruppe definieren. Mhm. Und ich habe gesagt, was Zielgruppe? Du verstehst das nicht, ne? Ich sage, ich habe hier eine Firma, die verdient Geld. Und weil die Geld verdient, kann ich das machen, wo ich Bock drauf habe. Mhm. Und ich will spannende Leute einladen und mit denen reden. Und das stelle ich online. Und ich sehe das so ein bisschen als, ich möchte gerne quasi im Rathaus am Sonntag ausstellen und jeden Sonntag stelle ich was anderes aus. Mhm. Und das wäre schön, wenn da Leute hinkommen, das angucken. Aber eigentlich will ich malen. So. Und dass die Leute das gucken, das ist so ein bisschen, das ist dann Kunst. Wenn keiner es anguckt, ist es dann Kunst. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es gibt nicht diese Zielgruppendefinition. Und das ist ja in deinem Bereich ganz anders, weil du musst ja überlegen, das ist so die Kommerzdefinition, was finden die Leute gerade geil oder schlecht? Wo ist das Problem? Und was kann ich denen konkret an Mehrwert geben? Und das in 60 Sekunden, 30 Sekunden mit einer guten Hook, mit einem guten Pitch, mit einer guten Beleuchtung, mit einem guten Cut geben, sodass sie das kombinieren. Und da ist die Frage, die sich am Ende des Tages stellt. Ich glaube, dass in meinem Podcast, ohne das jetzt hier loben zu wollen, aber dass ganz viel Mehrwert, das kriege ich auch gespiegelt von Leuten. Hey, wir hören einen Podcast, obwohl wir eigentlich keine Zeit haben und meine ganze Firma hört den. Herzlichen Dank für euer Feedback übrigens. Und dadurch, dass ich das tue, was mich interessiert, gibt es Menschen, die so sind wie ich, die sagen, hey, mich interessiert das auch. Der stellt genau die gleichen Fragen, die ich gestellt habe. Ist doch mega. Mhm. Und das ist, ich mache das aus einem, ich sag mal, künstlerischem Egoismus. Mhm. Und nicht aus einem, was würden die Leute jetzt denken und was muss ich den Luca fragen, damit irgendjemand sagt, das ist aber toll und hier kriege ich ein Like und da kriege ich ein Like. Das gehört auch ein bisschen dazu, aber ich versuche, mich davon frei zu machen.
Ja, ja, das ist absolut, ist auch der richtige Weg, glaube ich.
Weiß ich nicht.
Naja, also der Erfolg gibt dir anscheinend recht. Erfolg ist relativ.
Okay. Genau.
Aber ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Ich probiere auch entgegen der Meinung, die oder entgegen der Erwartung, die wahrscheinlich viele haben, erstmal Content zu machen, der mich selber interessiert. Gibt es auch so einen schönen Spruch, Thema Passion und Arbeit und so weiter. Würdest du 1:1 das machen, was du heute machst, wenn du keinem davon erzählen könntest?
Hm?
So.
Sehr schön, ja.
Und das heißt, ich probiere in meinen Videos Themen aufzugreifen, in allererster Linie, die mich selber interessieren oder wo ich mich als Consumer selber fragen würde, hey, wie ist das eigentlich? Und was dann dazu geführt hat, dass es anscheinend Menschen gab, die sich das Gleiche gefragt haben. Aber klar, ich bin auch voll bei dir. Du musst natürlich, oder du hast natürlich auch immer so schielst mit einem Auge zumindest auf das, was könnte vielleicht gut ankommen in der breiten Masse. Aber es gehört auch dazu. Also ich glaube, das ist ein gesunder Mix, der da einfach stattfinden muss. Ich glaube, du kannst nie komplett das eine und komplett das andere. Pass auf, noch ein Satz.
Ja, go, du hast auch 10 Sätze.
Wenn du immer nur Content kreierst mit dem Hintergedanken, was könnte gut ankommen, findest du vielleicht nicht die Selbsterfüllung, weil du denkst, boah, ich würde eigentlich mal lieber über ein anderes Thema sprechen. Ich habe Themen, die interessieren mich eigentlich viel mehr, aber ja, ich achte nur darauf, was die anderen machen. Wenn du nur darauf achtest, was dich interessiert und vielleicht auch nie auf Feedback hörst von Zuschauern, die dir wahrscheinlich auch reichlich Nachrichten senden, dann kann es irgendwie sein, dass du die Leute vielleicht verärgerst oder halt Follower verlierst oder du weißt, was ich meine, dass die Leute einfach sagen, hey, das interessiert uns einfach nicht mehr, das, was du, worüber du da berichtest. Kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ob man die Leute behalten will oder nicht. Aber ich glaube, es ist letzten Endes ein Mix aus beidem.
Ja, if you listen to everybody, all advice is gonna cancel out to zero. Mhm. So, der eine sagt, ey, das ist zu lang. Der nächste sagt, ey, wir hätten noch 3 Stunden sprechen können. So, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Ich denke jetzt gerade an Alicia Joe, die war im Podcast und hat einen großen Schminkkanal gehabt und hat irgendwann gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, ob das, ich glaube, ich zitiere sie da falsch, ich zitiere gar nicht, aber so habe ich es wahrgenommen. Boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese Schminkgeschichten. Ich will jetzt Journalismus machen und hat den gleichen Kanal genommen, was man eigentlich normalerweise nicht macht, weil du hast ja die Audience, die dich 3 Jahre beim Schminken begleitet hat und gesagt, übrigens, hier habe ich ein politisches Video und da habe ich was journalistisch auseinandergenommen. Und es hat funktioniert, weil die hat sich verändert. Die hat auch Follower verloren, aber die hat das gemacht, wofür die brennt. Und ich glaube, dass sie wirklich dafür brennt, dass sie das wirklich interessiert. Und die Gefahr ist halt, ist ja genau in der Influencer-Bubble, die erfolgreich geworden sind, mit einem ähnlichen Profil oder mit ähnlichen Profilen wie du, so den Algorithmus geritten hat, dann gibt's das Dopamin, boah, das Ding ist viral gegangen, hab hier 1 Million Klicks, geil, hier ein Sponsor, dies, das, so, und dann willst du selbst, vergleichst dich immer mit dem höchsten Punkt, wo du warst, so, das Reel muss 1 Million oder 2 oder 1,5, ist egal, aber das beste Reel war 1 Million Klicks. Ich will das wieder. Was muss ich tun, um diese 1 Million zu bekommen? Das ist die eine Frage. Dann stellst du dir, okay, was wollen die Leute denn? Okay, was will der Algorithmus? Aber wenn du dir die Frage stellst, was will ich denn selbst? Und dem folgst, dann wird das erste Reel vielleicht 300 Views haben, weil alle sagen, hey Luca, ey, du bist der fucking Finanzhacker, jetzt kommst du mir mit Schlagkombinationen und Kicks zum Kopf, was soll die Scheiße, ne? Mhm. So, aber wenn du das lang genug machst, dann hast du vielleicht einen Sweet Spot gefunden, wo die Leute sagen, boah, du bist, keine Ahnung, der beste Selbstverteidigungs-Online-Trainer, den die Welt jemals gesehen hat. Und ich habe den Kick zum Kopf jetzt gerade bei einem Typen an der Bushaltestelle gemacht, deswegen lebe ich noch. Ne? Mhm. Und dann hast du vielleicht nicht 1 Million Klicks, sondern 2 Millionen. Oder du hast nur 10.000, aber die lieben dich. Mhm. So. Und die Gefahr, um da auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn man halt aus dem das macht, was man glaubt, was Leute hören wollen und sich dann noch in dieser Influencer-Bubble vergleicht, wo ist der jetzt, wie viel Klicks hat der jetzt, das letzte Reel von dem hat so und so viel, scheiße, ich muss auch sowas machen, kann ich das Thumbnail kopieren und so, dann ist halt mit so persönlichem Seelenfrieden nicht lang her, ne, oder weit her.
Es gibt, ja, absolut, es gibt ein Zitat von Naval Ravikant, übrigens,
bester Mann.
Greatest of all time.
Ja, Naval ist richtig gut, richtig gut.
Er hat gesagt, das war wirklich mindblowing und das passt super zu dem, was du gerade gesagt hast. Der Erfolg in deinem Leben hängt von den Entscheidungen ab, die du triffst. Die Glückseligkeit in deinem Leben hängt davon ab, dich nicht für die Ergebnisse zu interessieren.
Nochmal. Der Erfolg in deinem Leben hängt von den Entscheidungen ab, die du triffst.
Und die Glückseligkeit in deinem Leben hängt davon ab, dich nicht für die Ergebnisse zu interessieren. Also, passend zu dem, was du gerade gesagt hast, wenn du das machst, was deine Erfüllung ist, was deine Passion ist, sei es jetzt zum Beispiel, wie du hier Jab-Punch-Kombination mit Headkick, dann aber diese klassische Social-Media-Krankheit ausblendest von wegen, oh, wie viele Views hat das jetzt und ich muss jetzt nochmal checken, gibt's da Kommentare und. Ich glaube auch, und deshalb sage ich, ich bin bei dir, dass das langfristig zu Erfolg führt. Wenn du einfach das machst in erster Linie, worauf du Bock hast. Vielleicht mit einer Prise von, hey, ich habe hier mal ein Feedback für dich, kannst du nicht mal das behandeln.
Ist denn Erfolg oder Glückseligkeit besser?
Glückseligkeit ist Erfolg.
Glückseligkeit ist Erfolg. Ich kenne ganz viele Menschen, die sehr erfolgreich sind und extrem wenig glückselig, würde ich sagen.
Also es tut mir sehr leid für die Menschen.
Ja, aber
ich weiß, was du meinst. Du meinst, es gibt ja auch viele in dieser Erfolgsbubble, in dieser Millionärsbubble, die sagen, wenn du glücklich bist, wenn du zufrieden bist, dann gibst du kein Gas mehr. Dann hast du, dann irgendwann stellt sich der Erfolg ein, weil du zufrieden bist. Ich glaube aber sehr wohl, dass diese beiden Dinge koexistieren können. Also warum wird immer die Zufriedenheit so verteufelt oder gesagt, hey, wenn du zufrieden bist, kannst du irgendwann keinen Erfolg mehr haben? Hör ich total häufig, gerade in dieser extremen Coaching-Bubble, so, ja, eher auch in Amerika ist er noch verbreiteter. Ich glaube, dass du glücklich sein kannst, zufrieden sein kannst und erfolgreich sein kannst und auch noch erfolgreicher werden kannst.
Jetzt am Samstag gehen Podcast live mit Revi und Kim.
Kim Mattei,
genau. Ja. Und Revi hier, Revinzeit, großer Streamer, 3,5 Millionen Follower, ja. So groß. So, und
Kim hat damals bei mir ein Auto gekauft noch.
Ach, bei dir hat die das Auto gekauft. Ja. War das da, die hat von irgendeinem so Sexismus-Erlebnis erzählt. Das war es aber nicht du, die gesagt hat, pass auf.
War hoffentlich nicht ich, ne?
Okay, das war hoffentlich. Das würdest du wissen, vermutlich.
Ich glaube schon, ja.
Lustig, Kim hat bei dir ein Auto gekauft.
Ja.
Ja. So, Kim ist die Managerin von Revi und von noch ein paar anderen Künstlern und die haben erzählt, ey, wir waren damals 5 Künstler ich glaube 5 mit Kim zusammen und 4 von denen waren überhaupt nicht mit sich selbst im Reinen und waren extrem unzufrieden und eine war zufrieden und die hat sie quasi in sich geruht. Die einzige, die zufrieden war, die zufrieden war, ist die einzige Nicht-Multimillionärin von denen. So, das heißt, für die rückblickend war, uns ging es halt lange scheiße. Das war auch ganz wichtig, weil heute sind wir schweinerfolgreich. Und jetzt, wo wir erfolgreich sind, können wir den Switch machen oder haben den Switch gemacht auf Glückseligkeit, haben aber das volle Konto und den Algorithmus mit den Millionen Followern und so. Von daher war das für die der richtige Weg. Mhm. Aber wenn du erst zum Glück findest, möglicherweise.
Ja.
Und dann sagst du, okay, ich will jetzt, bin mega glücklich, alles ist geil, jetzt brauche ich noch Geld. Das ist okay, scheiße. Dann musst du dich ja quasi in dieses, ich brauche jetzt Geld und ich muss jetzt erfolgreich sein, das muss wieder zum Problem werden, da geht die Glückseligkeit wieder runter. Idealerweise hast du beides.
Ich weiß, was du meinst. Dass, ich würde dem auch bedingt zustimmen, dass
Misserfolg, beziehungsweise ich nenne es jetzt mal Unglück, ne, als Pendant zu Glückseligkeit, wie sagt man, Unzufriedenheit, besser gesagt, dass daraus sehr, sehr viel Großartiges entstehen kann. Weil ja auch oft das mal, und das ist, glaube ich, das, was du sagen willst, dass der Triggerpunkt oder der Turning Point ist für, ich muss was ändern überhaupt. Da würde ich sogar zustimmen. Was ich eher meine ist, wenn du es nicht schaffst, mit einem Kaffee glücklich zu sein, Kaffee am Morgen, dann wirst du auch nicht auf einer Yacht glücklich sein. Das ist eher das, was ich meine. Du kannst ja Ambitionen haben und auch dich mal ärgern über eine bestimmte Sache und sagen, Mensch, das will ich jetzt einfach mal besser schaffen, da will ich besser drin werden oder in dem Teilaspekt bin ich unzufrieden. Aber all around glaube ich schon, dass man glücklich sein kann, zufrieden sein kann, dankbar sein kann, vor allem für sein Leben und trotzdem erfolgreich werden kann.
Da bin ich bei dir, aber ich glaube, dass diese Unzufriedenheit, die ist eine große Antriebskraft.
Auch bei mir früher, ja.
Aber gleichzeitig ist natürlich auch, ist Glückseligkeit ein schönes Gefühl. Mhm. Und das zu haben.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ein Problem mit Glückseligkeit synonym für faul als Beispiel.
Ja, total.
Hast du nicht gesagt. Ich meine es nur, das denken halt viele, dass wenn du so glücklich bist, ja, das kann unter Umständen passieren, aber ich würde es nicht immer gleichsetzen damit.
Ich glaube, dass die wenigsten Faulen glücklich sind.
Ja.
Ein paar vielleicht.
True. Ja, auch true.
Aber das merkt man, finde ich, immer wieder so an aufgestaute Aggressionen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt nimm mal an, du wärst, oder keine Ahnung, du wirst irgendwie ultra erfolgreich. So, dann gehst du zurück in deine alte Schulklasse und triffst halt du wirst erfolgreich durch harte Arbeit, allen ist klar, du bist durch harte Arbeit erfolgreich geworden. So, und nicht durch irgendwie Talent oder Glück oder zur richtigen Zeit, im richtigen Moment. Sondern triffst du die alten Leute aus deiner Schule und dann finden die dich im Regelfall, und das sagen ganz viele Erfolgreiche, finden dich scheiße.
Ja.
Weil die haben zum gleichen Zeitpunkt gestartet und die sehen dann in dir das, was die hätten sein können. Und der gestern noch so bescheiden und glücklich war, der trifft den dann super erfolgreichen Luca und dann denkst du, was für eine Scheiße. Und dann muss es nicht unbedingt der böse Luca sein, sondern kann es irgendwas anderes sein. Die sind auf jeden Fall ist dann unzufrieden auf einmal mit der Gesamtsituation, weil die dieses Potenzial, die sehen, welches Potenzial sie möglicherweise gehabt hätten. Und das wiederum macht dann sehr unzufrieden. Was nicht heißen kann, dass, also ich glaube, ich kenne ganz viele Menschen, die sehr glücklich sind, die aber die auch noch nicht mal faul sind. Ich glaube, dieses Faulsein.
Es kommt halt drauf an, ob du im Kopf eigentlich die Ambition hast, irgendwas Geiles zu schaffen. Oder, weil dann herrscht schon im Vorhinein Unzufriedenheit in deinem Kopf eigentlich, weil du gerne an einem anderen Standpunkt wärst, aber nichts dafür machst. Aber es gibt ja durchaus Leute, ich glaube, das ist das, was du auch sagen willst, die vermeintlich faul sind, weil die jetzt nicht ultra viel machen, aber damit total happy sind, weil die halt eh nicht den Anspruch haben, irgendwie mehr zu erreichen oder so. Ist es das, was du meinst?
Nee, es sind die. Also Erfolg kann man ja über verschiedene Dinge definieren.
Ja.
So Erfolg kannst du sagen, okay, wie viel Geld hast du am Konto, wie viel Geld hast du jetzt, oder ist der Net Worth? Kann aber auch sein, fühle ich mich in meinem Körper wohl? Schaffe ich es, meine Gelüste und die nicht gesellschaftlichen, sondern die Möglichkeiten von hier ist McDonald's, da ist Zucker, ne, dem zu widerstehen? Oder schaffe ich das nicht? Weil das ruft uns alle, die einen mehr, die anderen weniger. So, und wenn du dann, keine Ahnung, 30, 40, 50 Kilo zu viel hast, das ist egal, ob du steingereich bist oder nicht, vermutlich fühlst du dich nicht so wohl, wie wenn du die nicht hättest. Mhm. So, und auch das ist eine Form von irgendwie Erfolg. Hier, Patrick Reiser hat gesagt, Erfolg ist für ihn, dass die Dinge, die man sich vorgenommen hat, erfolgen. Mhm. Und das finde ich auch eine ganz, dass das passiert, was du möchtest, das passiert. So, das ist Erfolg. Und wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht kein guter Unternehmer sein willst, das muss ja keiner, das kannst ja als Angestellter mega zufrieden und happy und glücklich sein, das ist doch mega cool für alle. Aber wenn du gerne selbstständig sein würdest, so, und dann wirst du es nicht, dann bist du in deinen Augen nicht erfolgreich, weil die Dinge, die du dir wünschst und vornimmst, nicht erfolgen. Mhm. Und Gleiches ist, wenn ich gerne singe, ob ich jetzt Gesangsunterricht nehme oder Fußball spiele, Sport mache, abnehme, ist immer das, was ist denn, und das ist wieder, da sind wir wieder, das dreht sich um, weil was ist denn in mir? Mhm. Was sind denn meine Wünsche und wo kommen die her?
Das heißt, Erfolg ist eigentlich immer subjektiv.
Total.
Jo.
Weil ist doch egal, ob jetzt irgendjemand sagt, da draußen, ey, der Luca oder der Ben, der ist jetzt wahnsinnig erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ja, also, ja, freut mich, wenn das jemand sagt, aber das kann ja nicht die entscheidend darüber sein, wie ich mich fühle. Mhm. So, wenn da jetzt so ein random Dude oder auch 30 Millionen Deutsche oder, ach sorry, 80 Millionen Deutsche, wenn die jetzt sagen, Benjamin ist total doof, das schätzt, also das würde mir zusetzen, aber
es würde nicht deine Meinung über deinen eigenen Erfolg verändern.
Das wird die meine. Ich würde mir wünschen, dass das nicht verändern würde. Dass, wenn es jetzt jeder Deutsche sagt, Benjamin, du bist total der Idiot, ja, das kann man nicht aushalten, glaube ich. Das ist, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, wie viele Menschen 80 Millionen, auch 1 Million oder 1/2 Million sind. Das ist einfach schweineviel.
Mhm. Ja, ich glaube auch, also Erfolg ist immer subjektiv, wobei viele Antriebsfaktoren auf Objektivität beruhen. Also, wenn du das mal durchdenkst als kleiner Junge, hat ja jeder so dieses typische Bild von Erfolg, haben wir eben drüber schon gesprochen, es ist der rote Ferrari, es ist die schöne Frau an der Seite, es ist die Riesenvilla. Also ich glaube schon, dass der persönliche Erfolg zumindest durch externe oder objektive Erfolgsmetriken schon beeinflusst wird.
Ja, aber also ja, also wenn dein Ziel ist, wenn du als kleiner Junge vom roten Ferrari geträumt hast, so und sagst, ich will mal einen roten Ferrari haben, dann wäre es schon cool, wenn du irgendwann mal einen hast, aber hat dir alles einen Preis. Wenn du den jetzt finanzierst und dir die Rate nicht leisten kannst und dann sagst, okay, dann arbeite ich halt eben Überstunden oder keine Ahnung, geh klauen im schlimmsten, sondern täuschst du dich selbst ja darüber, wer du selbst bist. Und da bist du wieder in diesem, wer bin ich eigentlich? Oh, ich bin jemand, der klauen geht, um sich einen Ferrari leisten zu können, dass andere denken, dass ich erfolgreich bin. Aber ich weiß, wenn ich in die Karre einsteige und der Motor angeht, dann finde ich das geil, aber gleichzeitig verbraucht er so wahnsinnig viel. Und das ist ja kein Erfolg. Also in keiner subjektiven Definition der Welt kann das glaubhaft Erfolg sein.
Außer in einer realitätsverzerrten.
Und ja, genau. Ist ja, und das ist ja
bei ganz vielen sogar der Fall.
Ja, das ist ja aber keine, das kann ja nicht. Kein Kind steht morgens auf und denkt, Papa, wenn ich groß bin, dann möchte ich gerne einen roten Ferrari fahren. Das ist das eine. Und mein Gehirn soll in der Lage sein, die Realität so stark zu verzerren, dass ich gar nicht merke, dass ich mir nicht leisten kann. Ne? Nee, klar. So, das willst du nicht.
Das gibt es ja bestimmt total häufig. Also jetzt nicht genau das Beispiel, aber du weißt, was ich meine, dass Leute halt sich ihre eigene Realität zurechtbiegen.
Ja, das gibt es, als gäbe es, ich glaube, in der heutigen Gesellschaft, das ja, du darfst ja nicht Übergewicht sagen, sondern es ist Mehrgewicht.
Ist das so? Ist das übergriffig?
Ja, das ist, da war doch hier dieses YouTube-Ding, mein Bruder war da drin, dieses Schwabbelgate nennen es manche. Das ist auch so ein öffentlich-rechtliches Ding, wo die dann hier fünf gegen fünf, keine Ahnung, mir fällt der Name nicht ein, wo die mehrere übergewichtige Leute mit einem trainierten Arzt, meinem Bruder, konfrontiert haben und angeblich war das ausgeglichen, aber ist auch ganz egal. Mhm. Jedenfalls ging es um die Definition und da waren einige Thesen, wie zum Beispiel, es sei schon übergriffig, dass ein Arzt nach Gewicht fragen würde. So dass, also ich glaube, die Quote war, meine mehrgewichtige Community sieht das als sehr belastend an, wenn sie ihr Gewicht irgendwo eintragen muss. Das sei diskriminierend. Und wenn der Arzt danach fragt, wenn es keine medizinische Indikation dafür gibt. Und dann gibt es da immer die gesellschaftlichen Schönheitsideale. So, boah.
Das ist ja geisteskrank.
Das ist alles gaga, ja.
Das nimmt ja überhand. Was mittlerweile alles als Übergriff gilt. Ich habe letztens ein Video gesehen, das war auch auf TikTok. Da hat eine Friseurin gefragt, also Kundin saß auf dem Stuhl und hat die Friseurin vorher gefragt, do you mind if I touch your hair?
Okay, das ist natürlich schwierig.
Alter, bist du eigentlich komplett geistig gaga. Wie willst du denn Haare schneiden, ohne dass du die anfassen darfst?
Du könntest das mit so einer Machete mit Anlauf. Ja.
Oder wegflemmen oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja mittlerweile, sorry. Also,
halte ich gar nichts von. Ist geisteskrank.
Ja, da sind wir auch so, glaube ich, so ein bisschen in unserer Kampfsport-Bubble. Das halt, wenn du zu viel Scheiße laberst, kriegst du auf die Fresse. So. Und das ist halt einfach so. Und das hat Tim Ferriss lustigerweise auch mal irgendwann gesagt, dass früher die Welt besser war oder Elemente der Welt, weil so dieses gesellschaftliche Regulativ, dass du ab und zwar, wenn du zu weit aus daneben gelegen hast, hast du einen auf die Mappe bekommen. Mhm. So, heute kannst du dich benehmen wie ein fucking Geisteskranker. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dafür irgendwo draußen auf die Mappe bekommst, wenn du dich nicht benimmst, ist relativ gering. So, aber das, ich kann mich daran erinnern, ich hatte einer meiner Mitschüler in der Schule, der war, hat immer Schlägereien angefangen. Und der hat ein krasses Ego dadurch entwickelt, weil er dachte, er ist der krasseste Typ der Welt. Mhm. So, und dann hat er irgendwann, und das war vor dem letzten Schultag, wichtigster Tag, damit Abi-Band und so.
Also in so fortgeschrittenem Alter, 17, 18?
Ja, der 17 Alter, das war krass, okay. Abitur, also hier die intellektuelle Elite des Landes und so. Krass. So. Und der ist halt jeden Samstag in eine Kneipe gegangen, hat sich vollgemacht, hat eine Schlägerei provoziert und hat den Typen umgehauen, so sinngemäß. So, das hat er dann vom letzten Schultag auch gemacht. Und sich aber mit einem Falschen angelegt. Und ja, der hat ihn dann so richtig auseinandergenommen. Und das war aber rückblickend, so dass der am letzten Schultag, weiß ich noch, der hing halt mit seinem Hoodie, wir hatten also Abi-Hoodies, und war quasi, es guckten nur noch die Augen raus, weil halt das Gesicht kaputt war und er sich so geschämt hat dafür, wie er aussieht am letzten Schultag. Das hat aber sein gesamtes Leben verändert, weil der vorher halt, ich sag mal, sehr arrogant, sehr übergriffig. Ey, Mann, einmal auf die Mappe bekommen, neues Leben. Der ist jetzt hier, der ist quasi männlicher Feminist, glaube ich, ne? Voll Empathie für andere. Und das gibt es wahrscheinlich zu selten. Und wenn du halt, diese Bubble-Bildung ist ja, was glaubst du? Wenn du das Gleiche glaubst wie ich, dann lass uns in eine Bubble kommen, dann befruchten wir uns gegenseitig. Social Media spielt uns das gegenseitig aus. Und dann glauben wir, dass die Welt so ist.
Ja, das ist ja auch dieser Fluch vom Virtue Signaling, das ist ja auf Insta und Co. ja auch vertreten wie nirgendwo. Also der Fluch, auf Krampf ein guter Mensch sein zu wollen, das ist ja.
Hast du das nicht?
Nee.
Dann willst du kein guter Mensch sein.
Nee, doch, gut, klar will ich ein guter Mensch sein. Aber wie soll ich das beschreiben? Ich finde es schlimm, wenn man. Das ist echt schwer zu beschreiben. Diese Pseudo-Gutmenschen. Und jetzt soll mir keiner kommen mit, welche Gruppierung jetzt sich dieser Rhetorik noch bedient, habe ich auch schon gehört, weil wusste ich gar nicht. Ja.
Welche Gruppierung?
Ja, Gutmensch.
Ah, da bist du auf jeden Fall, du bist rechts und Aluhutträger. Du hast gesagt, dass du den Aluhut gerade hier vorne abgenommen, ne?
Ja, genau. Wenn wir uns trotzdem auf das, also diese Pseudo-Gutmenschen, die alles und jeden verteidigen und alles tolerieren und ne, genau eben das, also egal welches Verhalten und egal welche Meinung und egal wie gaga so manch einer im Kopf ist, alles muss toleriert werden. Das finde ich ganz schlimm.
Lustigerweise wird von denen, die du ja gerade meinst, häufig ja gar nicht so viel toleriert. Also es werden, gewisse Sachen werden toleriert, aber wir leben ja in einer Zeit aus meiner Sicht, wo so die Meinungsfreiheit wahrscheinlich so stark eingeschränkt ist, nicht aktiv durch Gesetze, sondern durch uns quasi als Gesellschaft. Also die Tatsache, dass Elon Musk vermeintlich Nazi ist, weil der gesagt hat, bei mir auf Twitter könnt ihr einfach das posten, was ihr denkt. Und die gesamte deutsche Medienlandschaft und lustigerweise auch die amerikanische, also zumindest die linke amerikanische, sagt, ja, das ist genauso. Also das sind Nazis und der Elon Musk, offensichtlich will der, dass wir das neue Dritte Reich haben. Früher hieß das mal Meinungsfreiheit, aber das ist ja.
Ja, das ist dieses Toleranzparadoxon, ne?
Ich kannte das Wort Toleranzparadoxon nicht.
Ja, das ist dieses tolerante Menschen sind, also ja, das dürfen tolerante Menschen auch tolerant gegenüber intoleranten Menschen sein.
Ja, interessant.
Oder ist es, also quasi, wenn du so ein toleranter Mensch bist, warum bist du dann nicht tolerant gegenüber intoleranten Menschen? Und da wird halt dann dieser Schlussstrich gezogen, wird gesagt, hey, du kannst nicht tolerant gegenüber rechts sein, als Beispiel. Das ist ja das, was jetzt also die linksgrüne Bubble halt sagt. AfD, nee, verbieten, wollen wir nicht. Jeder, der AfD da ist, mit dem reden wir gar nicht, als Beispiel.
Ja, was ja, 10.000 Gedanken dazu, das ganze Politikum. Ich meine, früher wurden mal Bücher verbrannt, so, und wir haben uns irgendwie darauf geeinigt, dass Bücher verbrennen ist irgendwie schlecht. So, das wissen wir. So, wir wissen recht schlecht, Bücher verbrennen schlecht, aber wenn wir uns jetzt entscheiden müssen, so sollten wir, ist Bücher verbrennen schlimmer oder rechts schlimmer? Entscheiden sich die meisten Leute, rechts auf jeden Fall schlimmer. Mhm. So, dass wir heute, diese ganze Cancel Culture ist ja nichts anderes als Bücher verbrennen. Wie viele Bücher haben wir noch? Was ist, sind die wichtigen Medien? Sind nicht mehr Bücher, sondern sind halt Social Media. Und wenn du da halt Leute cancelst, ist das gleiche wie früher Bücher verbrennen. So, aber nein, nein, das ist, weil wir so gute Menschen sind, canceln wir die. Wir verbrennen ja nur die schlechten Bücher. Mhm. So, Klammer auf, das war 1939 oder 37, keine Ahnung, wann das passiert ist, ungefähr das gleiche. Aber mhm. das sieht wieder keiner.
Ja, also das ist, über das Thema kann man ja Stunden weitersprechen, ich probiere mich da weitestgehend rauszuhalten und auch von solchen Menschen fernzuhalten.
Aber eigentlich hätte das, ich meine, du als ich, darf ich Influencer zu dir sagen, ja, oder das?
Das ist alles, was du willst.
Die Influencer sagen immer, ich bin kein Influencer, sondern ich bin Content Creator. Genau. Yeah. Ich bin Content Creator. Alle wollen Influencer sein. Wenn sie ein Influencer geworden sind, sind sie auf einmal Content Creator, Journalisten oder Autoren.
Dann die Steigerung ist Artist.
Artist, ja, Content Artist. Ach so, das.
Ja, nicht Content Artist, sondern nur Artist.
Artist, okay.
Ich bin auch Künstler.
Ja, da gehört fairerweise, das kann ich schon, aber das kann ich fast ein bisschen verstehen, weil es gibt da draußen wahrscheinlich 1 Million oder 2, die wollen gerne Influencer sein. Und die posten so, dass sie hoffen, dass der Algorithmus sie ausspielt, und fotografieren damals den Salat, genauso wie die großen Influencer den Salat fotografiert haben und so. Gehen ins gleiche Restaurant, versuchen das Foto nachzustellen, damit es eine ähnliche Viralität hat und so. Schaffen das aber nicht. So, irgendwas schaffen die großen Influencer, dass die ihren häufig doch sehr, in Anführungsstrichen, lapidaren Alltag, hier, ich habe einen Salat gemacht und habe den umgerührt und jetzt gibt es noch Spaghetti daneben. So, dann hat das 1 Million Views und wenn ich meine Spaghetti fotografiere und das kann ich fast genauso beleuchten, so, das geht halt nicht viral. So, also irgendwas können die schon.
Aber ist es der Content, der sie wirklich berühmt gemacht hat oder zu vielen Followern geführt hat? Das sind ja meist, also wenn wir jetzt die klassischen Influencer angucken, sind das entweder Skandale, Streits, extrem gutes Aussehen. Also ich glaube, es wurde ja kein, oder nennen wir ein Beispiel, aber ich kenne keinen, der berühmt oder erstmalig viral gegangen ist damit, dass er seinen selbstgemachten Salat fotografiert, außer du bist jetzt Food-Influencer oder so.
Nee, aber nimm jetzt mal das Beispiel Schönheit. Es gibt gigantisch viele schöne Frauen mit Tausenden von Selfies und Bildern, die einfach keine Reichweite bekommen, weil es ein paar sehr, sehr hübsche Frauen schaffen, irgendwie das Game besser zu spielen. Und da könnte man ja schon sagen, da ist irgendwie eine künstlerische Komponente drin.
Ja, das stimmt, ja. Das stimmt.
So würde ich jetzt.
Ja, das stimmt doch, ja. Wobei ich es mittlerweile. Es ist eigentlich gar nicht mehr auszuschließen, dass eine gut aussehende Frau, die konstant auf Social Media postet, keinen Erfolg hat, oder?
Das weiß ich nicht. Da bin ich zu wenig drin, weil ich bin keine gut aussehende Frau.
Also so kommt es mir vor, gefühlt. Da muss man ja auch aufpassen. Ne?
Ja.
Mittlerweile, was man da sagt. Wenn man hier sagt, Frau sieht gut aus, hat viele Follower, vielleicht eine klare Korrelation. Soll keine Kausalität sein, aber zumindest eine Korrelation. Heißt es direkt, du kannst doch nicht sagen, dass sie nur erfolgreich ist, weil die gut aussieht. Das ist auch so ein typisches Virtue Signaling.
Ja, ich habe früher, bevor ich meinen eigenen YouTube-Kanal hatte, habe ich so gedacht, okay, wenn ein Video, dann lade ich das dann demnächst hoch und keine Ahnung, wenn das 10.000 Views hat, ist das schlecht, weil die Videos, die man ja sieht, haben alle 100.000, wenn du im englischen Sprachraum unterwegs bist, ist immer eine Mio. So, oder 10. So, oder halt 10 ist schon viel, aber das sind halt übliche Zahlen. Wenn du deinen ersten eigenen Kanal machst, so, dann hat ein Video nach 3 Tagen 4 Views. Mhm. So. Und diese Kanäle, von denen es aber Tausende gibt, die sehen wir ja nicht, weil die ja nie ausgeliefert werden. Von daher ist es so, klar, du findest halt das Profil von der hübschen Frau und klar hat die viele Follower. Ja, deswegen findest du die. Du findest nicht die hübsche Frau mit 400 Followern, weil die findest du halt nicht, weil die wird halt die mit den 10.000 ausgespielt.
Survivorship Bias.
Genau. Wie heißt es?
Survivorship
Bias. Survivorship Bias.
Ja. Ja. Man sieht immer nur die Erfolgreichen.
Genau. Und das Ja, ist bei Podcasts das gleiche Game. Es gibt einfach unsagbar viele Podcasts mit 300 Folgen und 20 Views da drauf.
Deshalb gibt es jetzt auch immer mehr schlechte Podcasts, weil jeder Dulli denkt, ey, lass mal Podcast machen. Scheint ja richtig gut zu funktionieren.
Ich glaube, dass es gut ist, dass es viele Podcasts gibt. Aber es ist auch gleichzeitig wieder der Survivorship Bias. Jeder denkt, ich mache einfach einen Podcast und dann kriege ich dadurch Reichweite und Leute hören mir zu. Und die Realität ist, vielleicht, wenn du alles richtig machst, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle und alle 100 Millionen Hebel, aber nur die Tatsache, dass es das gibt, dass du einen Podcast machst, wird dir vermutlich, da gibt es, ich glaube, ich habe es mal nachgeguckt, 65.000 Podcasts auf Deutsch.
Echt so viele?
Ich glaube ja, so 68, glaube ich.
Krass, 65.000.
Okay, also hoffentlich ist es nicht, aber es ist nicht ganz falsch, es sind vielleicht 50 oder 70, aber so ungefähr in die,
roundabout, ja.
Die Größenordnung.
Krass.
Und da gibt es aber von denen, da habe ich mal eine Statistik gesehen, nur 20%, die mehr als 10 Folgen haben oder irgendwie so. Also wenn du regelmäßig, was du gerade gesagt hast, man kann ja kaum regelmäßig Content posten als typische Frauen und keinen Erfolg haben. Ich sehe schon viele Podcasts, die viele Folgen haben und sehr wenig Erfolg. Und da denke ich mir, ey, krass, dass ihr da dran bleibt, mega cool, weil würde ich nie schaffen, so lange diszipliniert was dran zu bleiben.
Ja, bringt dann halt auch nichts, ne? Also bin ich voll bei dir, das ist ja Disziplin ist das eine oder dieses Durchziehen ist das eine, aber wenn man halt merkt, und das ist ja auch in jedem Bereich so, nach 100, 200, 250 Mal ändert sich nichts, dann muss ich mich halt mal auch überdenken, ne?
Was heißt, dann muss ich mich überdenken?
Naja,
wenn du sagst ja, weil du das Ziel hast, Erfolg zu haben.
Oder zu wachsen.
Genau.
Das ist ja eigentlich, also wenn man mal, gut, lassen wir mal diese ganze Selbstverwirklichungsschiene einmal weg. Ganz ehrlich, jeder von uns hat doch ein kleines Ego in sich. Und jeder will doch am liebsten, oder hätte es doch lieber, dass eine Person mehr hört, dass eine Person im Podcast mehr hört, als vielleicht beim letzten Mal. Sonst, ne, ich habe eben diesen Spruch gebracht, würdest du das machen, wenn du keinem davon erzählen könntest? Okay, es ist alles in der Theorie so schön. Aber ich denke, jeder, der einen Podcast hat, will doch maximal viele Leute erreichen. Zumindest in der Zielgruppe.
Ja, in der Theorie ja. Wenn du ein Beet hast im Vorgarten, willst du auch, je nachdem wie deine Persönlichkeit gestrickt ist, willst du, dass es ordentlich gehackt ist und dass da kein Unkraut ist und dass die richtigen Blumen an der richtigen Stelle stehen. Ob die Leute das bemerken oder nicht bemerken, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig, aber du willst, dass dieses Beet geil aussieht. Und genauso glaube ich, dass es, nehmen wir jetzt das Podcast-Beispiel, manche Leute wollen einen Podcast haben und wollen was sprechen und sich vielleicht unterhalten und das hochladen. Weil es halt irgendwie Spaß macht. Denn, weißt du, warum sammeln Leute Schallplatten? Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. So, das ist, in dir ist das drin. Ich will diesen Erfolg. So, ich will mehr. Ich glaube aber nicht, dass es in jedem drin ist. Es gibt Leute, die können 500 Podcast-Folgen hochladen und da jeweils 4 Views drauf haben, 3 von sich selbst.
Ja, du magst recht haben, ja, wahrscheinlich.
Und vermutlich sind diese Leute wesentlich glücklicher als wir.
Auch das will ich gar nicht bestreiten, zumindest. Zumindest häufig, ja.
Ja, zufriedener zumindest, weil du wärst ja mit in der gleichen Situation unzufrieden. Warum? Weil, danke Patrick Reiser, die Dinge, die du dir vorgenommen hast, nämlich mein Podcast, nicht erfolgen. Wenn du sagst, ich will das hochladen und ich will ein schönes Coverdesign, dann erfolgen die Sachen.
Ja, absolut. Aber in mir ist das drin. Ich könnte keinen Podcast hochladen, wenn ich weiß, das hören seit 3 Jahren nur immer die 3 gleichen Menschen und eine von ist meine Freundin und mein Hund hört auch noch mit und ich auch. Und dann sind wir die 3 Personen. Also, ja, aber wird es Leute geben.
Ja, aber das ist genau dieses Künstlerthema von, würde ich trotzdem malen?
Wenn, absolut.
Ne, wenn ich, ja, ja, absolut. Wenn ich würde das niemals ausstellen.
Nee.
Und vielleicht gibt es ja noch was, wenn wir jetzt in deinem Leben mal so 10, 20 Jahre vorspulen, was du machen würdest, wenn keiner guckt?
Boah. Ja gut, das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber
was würdest du denn machen, wenn jemand, wenn du hättest jetzt so wie Andrew Tate Social Media Verbot, du darfst nichts mehr posten, deine Accounts werden überall gesperrt, wenn du die hochlädst, was würdest du den ganzen Tag machen?
Naja, ich würde Leute beraten. Also das, was ich jetzt eh auch schon mache, im Bereich Social Media.
Aber die würden, du wärst verbrannt für die. Pass auf, der Luca, der ist mit dem, wenn der unseren Account anfasst, dann wird der auch geblockt. Deswegen, also du darfst das Social Media Game nicht mehr spielen. Okay, du musst quasi etwas tun, du musst eine Tätigkeit finden, wo niemand gucken kann.
Okay, aber wo ich logischerweise auch über die Runden kommen mit muss.
Das, wir formulieren das um. Wenn du gewinnst im Lotto und wirst auf TikTok und auf überall gebannt, jetzt musst du aber irgendwas machen.
Oh, ey, das ist echt eine fucking knifflige Frage. Weil alles ja auch, also wenn, der erste Impuls, den ja jeder hat, ist, keine Ahnung, fliegst an den Strand, Mallorca, baust dir eine Hütte da und gehst jeden Tag da am Strand ein bisschen Fußball spielen, Ball hochhalten, schwimmen, keine Ahnung was. Aber das ist ja nichts, was dich langfristig erfüllt. Boah, das ist auch ekelhaft mit dem, dass Social Media verbrannt ist und ich habe quasi, ne? Ja, das ist sehr, sehr gemein. Also jeder hat auch dieses Bild von mir, so, oh, wenn der irgendwas mit Social Media hier bei uns macht, dann ist tote Hose, ne?
Genau.
Dann ist vorbei. Boah, ich bin, kann ich dir nicht sagen. Das würd ich machen. Kann ich dir nicht sagen.
Das heißt aber, in dir drin ist das Social Media Game. Weil du könntest ja Finanzberater werden. Zum Beispiel und dieses Finanzding machen, aber in dir drin scheint das Social Media Game zu sein. Das heißt, wenn du jetzt, für dich wäre viel einfacher, unterstelle ich jetzt mal, wenn ich sage, pass auf, du darfst keine Finanzthemen mehr machen, dann gleiche Frage. Du dürftest, morgen wird dein Finanzhacker-Kanal, der gesperrt und du kriegst von der BaFin die Auflage, du darfst keinen Finanzcontent mehr machen, du darfst auch niemanden zum Finanzthemen beraten, weil BaFin Red Flag. Ja,
das ist kein Problem.
Was ist das nächste Thema?
Ich glaube, Philosophie.
Philosophie?
Ja. Philosophische Themen, ja. Gedankenspiele, Spieltheorie, Psychologie, all solche Themen.
Interessant. Warum?
Ja. Weil ich es mega spannend finde. Also ich lese zum Beispiel auch, weil ich auch oft gefragt werde, was liest du für Bücher? Oder welche Finanzbücher liest du? Ich lese eigentlich fast gar keine Finanzbücher mehr. Ich lese eigentlich fast nur noch Philosophie und Physik.
Physik?
Ja.
Was für Physikbücher liest du?
The Beginning of Infinity von David Deutsch beispielsweise.
Was steht da drin?
Sind verschiedene Themen. Also im Prinzip, keine Ahnung, gibt es verschiedene Themen. Teilweise auch, wie erziehst du deine Kinder richtig? Was
da steht in The Beginning of Infinity, steht, wie erziehst du deine Kinder?
Ja, es ist total breit gefächert. Also es geht von Quantenmechanik bis, wie erziehst du deine Kinder gut und richtig, was sind gute wissenschaftliche Erklärungen. Das ist so teilweise auch so eine kleine Erweiterung von Popper, also Karl Popper, falls du ihn kennst.
Schon mal gehört.
Genau. Zum Beispiel David Deutsch sagt, also anders gesagt, Popper sagt ja zum Beispiel, dass wissenschaftliche Erklärungen falsifizierbar sein müssen. Erst dann ist es wissenschaftlich. Muss falsifizierbar sein.
Okay.
Und Deutsch geht halt nochmal genau drauf ein und sagt, dass das nicht reicht. Also es reicht nicht, dass die Erklärungen falsifizierbar sein müssen und nennt da halt ein bisschen abstraktes Beispiel. Ich kann es mal probieren, wiederzugeben. Okay. Angenommen, du hast jetzt eine Erkältung. Ganz normale Erkältung. Und die Erklärung lautet, um diese Erkältung zu heilen, ist Gras. So, dann wäre die laut Definition von Popper erstmal falsifizierbar, weil wenn du Gras isst und es nicht funktioniert, dann ist die falsifiziert und das stimmt nicht. So, ad acta.
Du hast eine Erkältung, sollst Gras essen.
Genau.
Und wenn du das nicht isst und die geht...
Und es funktioniert, du isst es und es funktioniert nicht, dann ist es quasi falsifizierbar. Es wurde nicht bestätigt, die These. Und Deutsch geht zum Beispiel in The Beginning of Infinity da genau darauf ein, sagt, dass das halt nicht reicht. Also, dass gute wissenschaftliche Erklärungen auch sehr spezifisch sein müssen. Weil, und das ist das Problem, was wir in der modernen Wissenschaft haben, dass diese Thesen immer weiter ausgeweitet werden. Als Beispiel, du isst jetzt Gras und deine Erkältung wird nicht geheilt dadurch. Dann sagt der Wissenschaftler, ja, du hast das falsche Gras gegessen.
du hättest das und das Gras essen müssen. Oder du darfst Gras immer nur an einem Dienstag und einem Samstag essen. Das heißt, David Deutsch geht darauf ein und sagt, dass wissenschaftliche Erklärungen auch sehr narrow, sagt er, also sehr engmaschig sein müssen. Und dass das halt nach Poppers Definition nicht ausreicht. Also solche Themen halt.
Das ist ja schon, also wenn ich jetzt so überlege, was du sonst für Content machst, sehr explizit, hier gibt's 3% aufs Tagesgeld oder 4 oder was auch immer und das sind die 7 Tipps für, Achtung, diese Dinge sollten alle Mieter wissen, versus, okay, das muss falsifizierbar sein, weil Popper sagt das so und der andere sagt das so. Das liegt ja sehr, sehr weit auseinander. Glaubst du, da ist einer deiner Pläne, ich meine, ich verstehe, du hast jetzt eine Agentur und hilfst Leuten, organisch Social Media irgendwie zu nutzen, aber ruft dich das nicht, zu sagen, okay, ich will es nochmal machen, ich will einen geilen Zweitkanal sozusagen haben?
Nee, dafür hätte ich auch keine Zeit.
Okay.
Manchmal streue ich das auch so ein bisschen ein. Ich habe zum Beispiel auf Insta auch Story-Highlights, wo nur philosophische Themen abgedeckt werden, weil meine Follower das auch feiern, wenn ich das ab und zu mache. Aber dafür hätte ich keine Zeit. Der Grund, warum ich mich viel mit Philosophie und Physik beschäftige und auch viel mit Physik, ist, dass ich habe mit vielen Leuten schon darüber gesprochen. Die haben gesagt, warum liest du das denn? Macht doch gar keinen Sinn, ist doch gar nicht dein Bereich. Aber Physik und Philosophie lassen dich anders denken auf alles im Leben. Also du entwickelst ganz neue Denkmuster. Genau, und deshalb befasse ich mich sehr viel mit dem Thema. Also ich habe mal gesagt, Physik hilft dir, die Welt zu verstehen und Philosophie hilft dir, die Welt zu ertragen. Also als kleiner Spaß.
Das hast du dir ausgedacht.
Ja, das habe ich aber letztens zum Freund gesagt, weil ich gefragt habe, warum liest du das? Warum liest du diese Bücher? Das
große Worte, Luca. Physik hilft dir, die Welt zu verstehen und Philosophie hilft dir, sie zu ertragen.
Spaßig gemeint natürlich. Ne? Also
Gemeint, aber da ist ja viel weißer drin.
Ja.
So, und Elon Musk ist ja auch Physiker und lustigerweise der erfolgreichste Unternehmer der Welt.
Ja.
So, und der hat nicht BWL studiert, sondern halt Physik. Und wenn man den so reden hört, der redet halt sehr, sehr strukturiert, der denkt sehr strukturiert, der denkt halt wie ein Physiker.
Genau, das ist das, genau.
Und ist halt noch mega klug dabei, ne, das kommt auch noch dazu, oder mega smart, sehr intelligent. Und hat aber der denkt halt, ja, physikalisch wissenschaftlich.
Genau.
Aber das ist ein schönes Zitat, das können wir hier auf dem Podcast oben draufschreiben.
ja, das ist cool.
Machen wir ein schönes.
Und es ist auch generell cool, einfach Dinge zu verstehen aus dem Alltag. Also so alltägliche Sachen wie funktioniert ein Kühlschrank eigentlich? Die man sich vielleicht noch nie so gefragt hat, weil man das halt jeden Tag nutzt.
Ich habe mich die Frage, wie funktioniert ein Kühlschrank, schon sehr häufig gefragt. Und die Frage, wenn du die Kühlschranktür auflässt, wird der Raum kälter oder wärmer, ist, ja, wie dem auch sei.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich verstehe das, wie funktioniert eigentlich die Welt?
Ja.
Lustigerweise gerade noch beim Mittagessen mit einem Freund diskutiert, wenn du Interesse an Sachen hast, dann willst du wissen, wie die Welt funktioniert und willst nicht wissen, wie die Welt funktioniert, weil irgendjemand Druck auf dich ausübt, sondern denkst du, wieso schneidet ein Messer?
Ja, genau.
Okay, und dann fängt das an und denkst du, okay, die Schneide ist vorne kleiner und da gibt es irgendwie Atome und dann bist du im Rabbit Hole.
Ja, genau.
Von was ist eigentlich ein Metall und was ist eigentlich ein Stück Fleisch und ne, warum ist so die. Es gibt viel, viel mehr Fragen als Antworten, aber schon.
Es ist einfach geil, ne? Wenn du Dinge lernst, also intrinsisches Interesse einfach an Dingen hast. Das ist das Schöne, ja.
Ja. Was für eine Standardbildung hast du denn genossen, wenn ich fragen darf? Hast du eine
Fachabitur?
Hast du Fachabitur gemacht?
Ja.
Und danach hast du gesagt, dann warst du, versuch das mal kurz zu rekonstruieren, nach dem Fachabi ist man so 19.
Mhm.
18, 19.
Ja.
Und hast dann danach nicht studiert, sondern bist dann Vollzeit in das Influencer-Sein gestiegen oder hast du
was gemacht? Nee. Ich bin Vertriebler eigentlich.
Oh. Ja. Vertriebler, die viel zitiert. Ja.
Nee, ich
hast Autos verkauft, hast Kim ein Auto verkauft, hast
erzählt. Ja, genau. Liebe Grüße an Kim, falls sie sich noch an mich erinnert.
Was für ein Auto hast du da verkauft?
Range Rover.
Ah, geil.
Ja, jetzt diese Story, die interessiert mich da eben, wo da irgendwas war. Also ich war es nicht, das will ich nochmal
sagen. Die war, hat das im Podcast erzählt, und zwar hat die im Autohaus angerufen, hat sie gesagt, und hat gesagt, hier, wir wollen hier den Vertrag für irgendeinen Künstler, was auch immer.
Ja.
Und hat der gesagt, ja, dann soll mal der Kollege anrufen, weil mit Frauen sprechen wir hier nicht.
Nee. Hat sie auch gesagt, bei welchem Autohaus?
Nee, das hat sie nicht gesagt.
Das wäre mal spannend, ob das in meinem ehemaligen Autohaus war oder davor.
Ja, ich habe sie auch gefragt, habe sie versucht, das Zumal, da hätte es ja Möglichkeiten gegeben, wenn jemand heute sowas sagt, dann machst du halt eine Story, insbesondere wenn du halt irgendwie fünf Künstler hast mit Millionenreichweite. So, die verkaufen nie wieder ein einzelnes Auto, ne? Und den Satz sagt der Typ nie wieder. Ja, hat sie nicht gemacht.
Krass.
Ja. Aber ja, müssen wir mal in Ruhe drüber sprechen. Ja,
genau.
Letzte Frage, von Tim Ferriss geklaut. Wenn du auf ein Plakat vor Köln, wir sind in Köln, etwas schreiben könntest, was morgen alle Kölner lesen. Was steht da drauf?
Es ist alles egal.
Wow. Warum?
Es ist nicht in dem Kontext gemeint, dass du dein Leben hinwerfen sollst oder dass du jetzt nur noch auf der faulen Haut rumliegen sollst, weil ja, ist ja alles scheißegal, sondern im großen Kontext eher ermutigend, würde ich sagen. Wenn man sich jetzt so, wenn man mal eine Winternacht sich vorstellt, dann sind wir ein Flügelschlag von einem Schmetterling in dieser ganzen Zeitperiode. Also solange es quasi das Universum oder die Welt schon gibt. Und wir sind ein Schmetterlingsschlag verglichen mit einer ganzen Nacht. Und was ich damit meine ist, vor 100 Jahren hat sich keiner für dich interessiert, weil du hast noch nicht existiert. In 100 Jahren wird sich auch keiner für dich interessieren, weil du dann nicht mehr existierst. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie Einstein oder whoever. Aber für die meisten Menschen gilt, die Welt hat sich vor dir gedreht, die Welt wird sich nach dir weiterdrehen. Nimm dich selbst nicht so ernst. Hab Spaß im Leben, hab Freude, mach was Cooles. Wenn's klappt, cool. Wenn's nicht klappt, mach weiter. Aber sieh alles nicht so bitter ernst. Das wäre so der Hintergedanke hinter dieser Message. Und die würde triggern, weil erstmal Leute nachdenken würden, was meint er damit?
Ja, das ist interessant, weil du hast natürlich das Influencer sein, das kannst du ja nicht ablegen. Ja. Und du könntest schreiben, mach dir keine Sorgen. Ja. Das würde ja ungefähr das Gleiche machen, aber in dir ist drin, wie kann ich die Botschaft, mach dir keine Sorgen, so machen, dass die Leute getriggert werden. Und das ist alles egal.
Ja.
Ja, geil. Luca, ich danke dir ganz herzlich. Hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, es war super.
Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich ein Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.